Crop FM, Ausgabe Nummer 371. Wir schreiben den 28. April 2017. Meine Gäste heute Abend sind Ursula Riedere und Rolf Freitag. Und es geht um Sterndeutung. Wer will, kann mitchatten, Fragen stellen, einfach reintippen in den CropCom, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Später bei Bedarf mache ich auch gerne die Skype-Leitung auf. Der Link auf den Skype-Account, den man anrufen muss, findet sich jetzt direkt auf der Startseite, gleich über dem Ankündertext der User CropFM. cropfm.at, dort findet sich alles und man kann die Sendung auch jetzt natürlich live mithören. Bis später. Ja, Stammhörer wissen das eh. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter. Kann man beziehen von der Startseite aus von CropFM, cropfm.at. Können Sie gerne mailen, cropfm@mur.at. Es gibt ein Archiv und einen Podcast. Alle Sendungen landen dort. Die meisten Leute hören es ja leider, muss ich sagen, erst im Nachhinein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn da viele, viele Live-Hörer oder mehr Live-Hörer sind. Es sind eh einige, aber mehr wäre natürlich noch schöner. Und einige hören es auch über YouTube, aber da würde ich schon dazu raten, da auf die Website zu gehen, denn da ist das alles viel bequemer. Und man kann auch einzelne Sendungen verlinken und das freut mich natürlich. Also je bekannter das Ganze wird, desto besser. Also wenn man das gut findet, einfach weitergeben. Es gibt auch einen Link, wo man das an einen Freund mailen kann. Findet sich auch unterm Header gleich neben dem Link, wo man den Newsletter beziehen kann. Ein Forum gibt es auch zu dem Ganzen, ist schon ein bisschen antiquiert in den heutigen Tagen, aber ich finde das, okay, ich mag das Forum. Ist zwar wenig los, aber trotzdem betreut wird es von Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung gibt es einen Thread. Das Coverbild, grandios wie immer, Matthias Töpfer hat es gestaltet. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und Ursula Riedere, die Bekanntschaft entstand, also sie ist ja auch der Gast, also einer meiner beiden Gäste, ist ja auch die Betreuerin der Facebook-Gruppe, die es auch gibt, und dort verlagern sich die Diskussionen ja auch immer mehr hin, oder zum Teil halt. Und auch dieser Kontakt entstand übrigens über Matthias Töpfer, also auch dafür danke. Und wer diesen Podcast hier, diesem Live-Podcast, eine kleine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich, das ist natürlich auch benötigt, kostet natürlich alles Geld, das Ganze hier zu betreiben, Server etc. etc. geht über PayPal oder Überweisung oder man kann mich auf Flatrun, auch das findet sich auf der Startseite, das Spenden-Icon mit dem rosa Herzen. Und an dieser Stelle wie immer ein ganz großes Danke an alle, die es schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, am 18. April hatte ich die Gelegenheit, wieder mal mit Wilhelm Mohorn zu sprechen. Das Interview findet sich auf der Clips-Page. Das ist in letzter Zeit ein bisschen verwaist, auch diese Seite, aber da werde ich jetzt wieder mehrere Dinge posten. Auch bei der nächsten Sendung wird es ein ganz interessantes Interview geben, das nur auf der Clips-Page dann erscheinen wird. Wird von der Sendung auch verlinkt sein, aber egal. Aber mit Wilhelm Mohan hatte ich die Gelegenheit, am 18. April ein kleines Update zu machen. Es gibt da eine Fachtagung der Österreichischen Vereinigung für Raumenergie zum Thema Raumenergie, und das Ganze findet am 6. Mai 2017 in Thayerbach statt. Nähere Informationen zu dem Ganzen findet man auf oevr.at, und ich bin wahrscheinlich auch da, wenn nichts dazwischen kommt. Und Wilhelm Mohan, also der Präsident des Vereins für Raumenergie, des Österreichischen Vereins für Raumenergie, der wird am 9. Juni wieder mal zu Gast sein und dann zum zweiten Mal. Und dann, ja, werden wir natürlich über dieses Thema sprechen. Und das, was mich am meisten interessiert, ist natürlich, wann gibt es sie endlich? Die Gretchenfrage. Aber wer sich interessiert, noch einmal am 6. Mai 2017 in Thayerbach, da gibt es eine Fachtagung. Und Näheres, wie schon gesagt, auf oevr.at. Und es gibt einen neuen Videoblog von Reicher und Stark. Mysterien, Mindfuck und Magie gibt es ab jetzt regelmäßig von Bernhard Reicher und Rudolf Stark in ihrem neuen Videoblog bzw. Podcast Reicher und Stark. Widmen Sie sich einmal die Woche den Geheimnissen der Fantastik und Magie. Die ersten beiden Folgen sind bereits online, weitere werden folgen, und in der kommenden Sendung sind die beiden live zu Gast auf Crop FM. Mehr dazu am Ende der Sendung. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Ursula Riedere. Ist nicht ihr richtiger Name, sie wird noch erklären, warum sie den nicht nennt. Und Rolf Freitag. Und das Thema ist Sterndeutung. Dranbleiben, gleich geht's weiter. So, bei mir in der Leitung ist Ursula Riedere und Rolf Freitag. Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Willkommen auf Crop FM. Ursula, dich kennen ja einige aus Facebook. Du vertrittst doch einen eher klassischen Zugang, aber das werden wir heute ja noch besprechen. Also das ist auch nicht so ganz klar, was ich da rausgehört habe. Und Herr Freitag, Sie sind ein Vertreter der Schule der psychologischen Astrologie, auch sehr spannend. Unser Kontakt kam zustande über einen Ihrer Schüler. Sie betreiben auch eine Schule für Astrologie. Und einer Ihrer Schüler untersucht das Entführungsphänomen. Der versucht rauszufinden, ob Entführungsopfer irgendwie da ähnliche Konstellationen im Horoskop haben, was ich jetzt prinzipiell einmal eine sehr interessante Idee finde. Ich bin gespannt, was da bei ihm rauskommt. Ich weiß nicht, vielleicht hört er eh zu und ich habe ihm ja gesagt, er soll doch vielleicht rein skypen dann später. Bin gespannt, ob er es tut. Jedenfalls so ein bisschen wie Yin und Yang, also Ursula, du bist Yin und Herr Freitag, Sie sind Yang.
Nein, umgekehrt.
Ah, umgekehrt. Ja, genau, ich verwechsel das immer. Ja, genau, umgekehrt. Jedenfalls, ich finde, ihr beide ergänzt euch sehr gut und kommt aus unterschiedlichen Richtungen, aber habt beide langjährige Erfahrungen in der Astrologie und mich würde halt jetzt interessieren, wie da euer Zugang ist. Fangen wir vielleicht bei der Dame an. Ursula, wie kamst du zur Astrologie?
Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil das schon so lange her ist, dass ich schon vergessen habe. Aber eigentlich war es so, ich bin in einer sehr materiell oder materialistisch geprägten Familie aufgewachsen und habe dann aufgrund meiner Neugier und auch Rebellion mit ganz vielen Gruppierungen Kontakt gehabt und da auch mit der entsprechenden Literatur und unter anderem auch Geschichten über Astrologie und habe gefunden, das ist der totale Quatsch. Wie alle, die nichts davon verstehen, und habe mich dann näher damit beschäftigt und habe zu meiner Verwunderung festgestellt, das funktioniert haargenau. Und habe dann begonnen, für meine Kinder, für Freunde, Bekannte Horoskope zu machen. Alles händisch gerechnet, da gab es noch keine Programme. Oder gab es und ich hatte keins. Und auch die Transite zu errechnen, wie geht's weiter in den nächsten Monaten, war dermaßen verblüffend genau, dass ich zuerst einmal die Finger davon gelassen habe, weil es mich verwundert hat. Und dann habe ich begonnen, das zu einem Beruf zu machen. Das hat aber gedauert, 2-3 Jahre. Und wirklich beruflich mache ich seit 20 Jahren.
20 Jahren, unglaublich. Und uns ging es da ganz ähnlich. Also ich dachte auch, das ist irgendwie Quatsch, vor allem deshalb, weil das war bei uns zu Hause ein Hausmittel, so quasi.
Ja. Ah ja.
Also meine Mutter, meine Tanten, alle waren, also wenn über jemanden gesprochen wurde, dann wurde gleich einmal sein Sternzeichen genannt. Ja, ist ein Steinbock, ja, ist das. Ja. Und damit
das erklärt alles, ne?
Und dann, das erklärte dann angeblich alles. Und ja. Ich natürlich als aufstrebender Informatiker, Computerfreak in den 80ern, haben wir gedacht, na, so ein Blödsinn. Und erst durch meine Sendung bin ich dann an Elfi Abu-Eish an sie gestoßen. Das ist eine Grazerin und ich habe da vor 15 Jahren, hat sie mir, oder noch länger, das ist ja so lange her, das ist, irgendwann im Jahr 2000 hat sie mir dann ein Horoskop erstellt, weil ich möchte die Sachen ja immer ausprobieren, wenn ich was so gar nicht kenne. Und ich war absolut erstaunt, wie akkurat sie mich beschrieben hat. Und sie kannte mich ja nicht. Ja? Und sie kannte mich einfach nicht. Und da waren, und das kann von mir, wenn jemand sagt, das ist alles Zufall, man mag da gar nicht in diese Diskussion rein. Ja? Ich kann nur sagen, für mich war es dann so, ich habe in diesem Horoskop dann Passagen gelesen, weil ich mir gedacht habe, ja, das stimmt. Ich habe mir das immer schon gedacht, aber ich konnte es noch nie so formulieren. Ja?
Darum geht es, ganz genau.
Das hat mich wirklich erstaunt. Ja? Und freue mich, dass wir da heute wieder mal was zu diesem Thema machen können. Ich habe am Anfang gesagt, du hast einen eher klassischen Zugang. Stimmt das oder ist das?
Ich habe einen eher klassischen Zugang, ganz genau, sehr bodenständig. Habe aber dann begonnen, mich zu fragen, warum, also zusätzlich, warum funktioniert das eigentlich? Und wer braucht das überhaupt? Hat es einen Sinn, wenn ich weiß, ich bin kein Steinbock, aber sagen wir, ich bin Stein, wäre Steinbock, habe ich was davon, wenn ich erfahre, naja, da bin ich vielleicht nicht so fantasievoll, aber sehr pflichtbewusst und so weiter. Ob das nicht deterministisch ist, ja? Ob man das nicht freilassen sollte und möglichst wenig darüber wissen, weil man sonst auch in eine Richtung gedrängt wird. Das halte ich schon für ein Problem. Die haben wir eben, ich habe versucht herauszufinden, was funktioniert da und wieso und wer braucht das. Und meine Antwort ist, brauchen. Was heißt brauchen? Man kann ganz gut ohne Astrologie und ohne sein Radix-Horoskop leben, aber wenn man ein bisschen nachdenkt oder wenn man Probleme hat, wenn man zum Beispiel immer wieder an derselben Stelle aufläuft und sich verrennt, dann hat schon einen Sinn, wenn man sich anschaut, wie bin ich denn eigentlich gemacht? Was ist denn so meine Grundstruktur? Und die kann man aus der Persönlichkeitsbeschreibung, die das Radix-Horoskop bietet, sehr genau herauslesen. Und wie du gesagt hast, man ahnt es, man weiß es, aber man kann es nicht formulieren. Und dann hat man eine klare Formulierung, kann darüber diskutieren natürlich mit mir und kann auch herausfinden, wo sind meine Chancen zur Entwicklung, wenn man das möchte.
Und das, deine Website ist eh verlinkt. Du kombinierst das aber auch mit der Technik des Kartenlegens, ist das richtig?
Ja, das ist für Kartenlegen. Das klingt immer so, ja, die Kartenlegerin, alles Humbug. Aber das stimmt nicht, ja?
Ja, ich habe auch da schon Erfahrungen gemacht, wo ich mich gewundert habe. Aber keine Ahnung, ja. Also erklären kann ich mir das überhaupt nicht, ja, warum und so. Aber ist ja wurscht.
Was? Aber das ist zum Beispiel logisch, warum Kartenlegen funktioniert, ja?
Nein, ist nicht logisch. Nein.
Gut, darüber kann man diskutieren. Ja. Aber tatsächlich ist Kartenlegen nichts anderes als das, was, wenn ich dir die Karten lege, ja?
Ja.
Dann nehme ich auf eine unerklärliche Weise Verbindung mit dir auf. Ich kann es aber nicht erklären.
Eben, auf eine unerklärliche Weise nimmst du Verbindung auf. Ja. Deshalb sage ich, es ist nicht klar, wie das funktioniert. Aber okay, das heißt, du kombinierst das eben auch mit anderen Techniken. Und wir werden da vielleicht später sowieso noch darauf zu sprechen kommen. Du bist sowieso auf so eine Entdeckungsreise in die alternative Szene gegangen, hast du mir mal erzählt bei unserem Vorgespräch. Und du bist da ja voll drinnen, weil du bist ja auch die Moderatorin der CropFM-Gruppe auf Facebook. Ich bin ja jetzt nicht so der riesen Facebooker, aber okay, ich meine, es ist halt jetzt irgendwie ein Medium, das doch absurd verbreitet ist. Und es gibt ja über 800 Mitglieder sogar auf dieser Gruppe, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so wenig.
Und dadurch, dass ich das moderiere, bin ich gezwungen, mir jeden Beitrag, der stehen bleibt, anzuschauen, ob der irgendwie verdächtig ist, ja? Oder in eine politische Richtung geht, die ich zum Beispiel oder die du auch nicht tolerieren würdest, ja?
Ja, Politik, ich meine, das ist jetzt eine Sache, Politik, gell? Also das ist ein ganz eigenes Thema. Entweder man beschäftigt sich nur mit Politik oder gar nicht irgendwie so ein bisschen. Also jetzt als wenn man etwas moderiert oder so. Es ist halt, aber du hast mir auch erzählt, dass du also als Antifaschistin aufgewachsen bist und am Anfang Nazis unter Anführungszeichen gar nicht erkennen konntest. Ne? Inzwischen kannst du das, oder?
Jetzt erkenne ich die sofort. Ja, ja. Gewisse Details, war sie, okay, riecht
ja,
man
ja.
Nazi.
Man riecht es dann irgendwo. Man sieht sofort, okay, das geht jetzt irgendwie in so eine Richtung. Also und ja, das, also ich muss einfach sagen, du machst es großartig, die Face, du moderierst es ganz super, also seit du das machst, ist da irgendwie Ruhe eingekehrt. Ich war so knapp davor, das ganze Ding abzudrehen und gedacht habe, ich habe ja auch den Copcom abgedreht, weil das war unmanagebar, also da war rund um die Uhr, war da Rambazamba. Und natürlich auch extrem rechts, also wenn jemand rechts ist, also konservativ in dem Sinn, soll er sein, um Gottes Willen. Das ist,
ja,
also,
natürlich.
Ich bin relativ apolitisch, ja, das heißt, aber okay.
Aber Faschisten.
Also ich bin, aber Faschisten, nein, geht nicht, ne? Und manchmal wissen es die Leute selber gar nicht, kommt man vorher.
Das ist das Spannende.
Ja, das ist so. Halt, aber ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Wollen wir da gar nicht. Jedenfalls, du moderierst die Facebook-Gruppe, du machst das großartig. Und du nimmst die Astrologie, das hast du mir auch gesagt, sehr ernst, aber du anerkennst auch, dass es eine komische Seite hat. Auch über das werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und du findest auch oft deine Klienten irgendwo, ja, lustig in dem Sinn. Also du hast den Humor.
Das ganze Leben ist lustig.
Das ganze Leben ist idealerweise lustig. Ja. Wenn man sich
es ist wirklich lustig.
Also ja, meistens.
Sehr oft kann man sich einfach nur amüsieren, freundlich amüsieren. Nicht böse, sondern einfach nur amüsiert und schauen, oh mein, da hängt schon wieder irgendjemand ganz fürchterlich. So ein Fischlein, das in eine Bucht schwimmt, ganz fröhlich und dann nimmer mehr ausfindet. Und und da komme dann ich und sage, Fischlein, schau mal, umdrehen wäre gut, Gegenrichtung, ha? Nimm 180 Grad. Und wenn das Fischlein ein renitentes Fischlein ist, zum Beispiel, ich will niemanden verunglimpfen, aber sag mal ein Widderfischlein, da wird das Fischlein sagen,
was?
Entschuldigung.
Ich bin Widder.
Ich wusste es nicht, aber ich hätte es vermutet.
Aha, siehst du, hätte dich fragen sollen.
Du hättest mich vorher fragen sollen,
ja, genau.
Da hätte ich auf Widder getippt. Widder erkennt man.
An was erkennst
man erkennt
du die?
Ja, schwer zu sagen. Also an einer gewissen Kampfeslust.
Sie sind das wird.
Ich meine nicht aggressiv, sondern einfach Spaß. Spaß an der Auseinandersetzung im guten Sinne.
Ja, kann aber anstrengend werden. Und viele, wenn ich sage, ich bin wieder rollen nur mit den Augen. So, oh Gott, nein. Also es ist kein sehr beliebtes Zeichen. Aber okay.
Zwilling ist auch nicht beliebt. Und das sind eben Vorurteile.
Ja, schön, das bin ich im Aszendenten.
Oh, eine Mischung.
Naja, wunderbar.
Das ist sehr interessant.
Also,
aber das passt beide sehr gut zu dir. Und wenn man sagt, naja, ich meine, man kann das nicht erkennen oder das hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Es hat damit zu tun und ich habe auch eine Idee, warum, aber das wäre kompliziert zu erklären. Es ist aber ganz gut, wenn man weiß, wenn man gestrickt ist. Also Zwillinge interessieren sich für restlos alles und ein Zwilling hat daher, wenn ich sehe, Zwilling mit so und so Konstellationen, würde ich einem Zwilling sagen, okay, fokussier dich. Nimm eine gerade Linie und alles, was der Linie nicht dient, lass einfach vorbeirauschen an dir. Das ist der Rat für einen sehr zwillingbetonten Menschen. Zwilling Winter, wieder Zwilling, ist ja eh ganz toll. Ja, du setzt dich in vielen Bereichen energisch durch.
Ja, oder auch nicht.
Oder auch nicht, wenn es dich gerade nicht interessiert. Also es ist was sehr Persönliches, will ich sagen. Ein Horoskop ist was sehr Persönliches und ich bin da sehr respektvoll.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, du machst deine Sache sicher sehr gut. Herr Freitag, Sie haben ja einen sehr passenden Namen auch für diese Sendung, ne, die ja fast immer am Freitag stattfindet. Hätten Sie erkannt, dass ich wieder bin?
Nein, das wüsste ich nicht.
Okay. Sie haben einen sehr interessanten Werdegang. Sie waren 40 Jahre lang Lehrer für Religion und Wirtschaft. Was brachte Sie dann zur Astrologie?
Also, bei mir ist es ein bisschen anders als bei der Frau Riederer. Ich komme aus eher einem idealistischen Elternhaus und bin ja dann also auch konsequenterweise Religionslehrer geworden. Und komischerweise ist also so ein Beruf auch ein großes Hindernis für die Astrologie aus einem anderen Grund. Man hält sie für Aberglauben, gerade wenn man katholischer Religionslehrer ist. Und ich war also katholischer Religionslehrer in der Berufsschule und Astrologie war für mich bis zu meinem 51. Lebensjahr überhaupt nicht relevant. Ich wusste noch nicht mal, wie ein Horoskop ungefähr aussieht. Das habe ich so weit weggeschoben als absoluten Blödsinn. Ja, wie kommt man dann trotzdem da, kriegt man die Kurve, da muss das Leben einschreiten und einen weich machen. Das passiert dann durch Lebenskrisen, hatte ich da auch mit meiner Familie, mit meiner Frau. Und das hat mich zumindest insoweit skeptisch gemacht, dass ich meiner Rationalität nicht mehr so vertraut habe und habe gedacht, ich muss dahinter kommen, ob mit mir was nicht stimmt. Und dann bin ich also auf verschiedene Weise mit psychologischen Techniken in Berührung gekommen und etwa 2 Jahre später dann mit der psychologischen Astrologie. Ich habe sie also nie als klassische Astrologie kennengelernt. Ich bin von vornherein in die psychologische Richtung gekommen und interessanterweise sogar über den Umweg über indianische Astrologie, die geht nach den Jahreszeiten. Das war so eine vom Leben wahrscheinlich mir gemachte Brücke, um es mir leichter zu machen. Jahreszeiten kann man ja ein bisschen realistischer sich vorstellen, dass sie Einfluss nehmen. Wer im Frühling geboren ist, ist sicher anders, als wer da im November geboren ist. Bei Tieren ist das auch so. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass vielleicht an der Astrologie doch etwas dran ist. Und dann habe ich es ausprobiert. Letztlich kann man es nur akzeptieren, wenn man es ausprobiert. Da bin ich mit der Frau Riederer derselben Ansicht. Man muss erfahren, dass es stimmt. Und die Grundlage ist eigentlich für alle Astrologien, es gibt ja mehrere, dass man begreift, dass die Zeit, in der man lebt oder auch in der man damals geboren wurde, einen ganz bestimmten Energiecharakter hat, eine sogenannte Zeitqualität. Astrologen sind sich in vielen Dingen nicht einig, aber in dem einen grundlegenden Punkt sind sie sich sehr einig und sagen, die Zeit ist nicht immer gleich in ihrem Inhalt. Die modernen Naturwissenschaften würden das alle unterstellen und sagen, die Zeit ist immer gleich, aber sie hat eine andere Quantität, sie hat eine andere Dauer, sie ist länger, sie ist kürzer, man kann das messen, aber im Grunde ist die Zeit vom Inhalt her immer dasselbe. Sie kommt eben nur mit derselben Art etwas später oder früher. Und die Astrologen sind die einzigen, die sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Die Zeit kann man beschreiben in ihrem Inhalt. Und die Sterne sind praktisch so eine Art Himmelsuhr, an der man etwas ablesen kann.
Okay, das heißt, es geht also ganz klar um Zeitqualitäten, also Zeit nicht nur als quantitative Messeinheit,
genau,
sondern als qualitatives
Qualitatives Element. Nicht? Man kann nachgucken und die Sterne sind, das kann man natürlich auch unter Umständen mit Karten legen, da habe ich keine Verbindung zu, aber kann ich mir vorstellen, im Grunde hat man dann ein Gespür für die Zeitqualität und kann da entsprechend mit den Karten, aber mit der Astrologie ist es wesentlich komplizierter und sagen wir mal rationalistischer auch. Das ist anders, Kartenlegen ist sehr viel intuitiver. Und ein Horoskop deuten ist eine pingelige Arbeit. Sehr genaue Jungfrauarbeit, wird der Astrologe sagen, wo man genau gucken muss, was bedeuten die einzelnen Konstellationen, sagen wir, also entsprechende Verbindungen im Horoskop und wie könnte es der Klient leben. Wobei immer noch die Frage ist, man muss mit ihm sprechen. Man kann nicht einfach sagen, ich sehe das Horoskop und ich weiß Bescheid. Kann ich nicht. Meiner Ansicht nach geht das auch nicht richtig, sondern ich erlebe immer wieder, ich habe eine Vorstellung, wie ein Horoskop funktionieren könnte, dann kommt der entsprechende Mensch zu mir und erzählt aus seinem Leben und ich muss es ändern und merke, er hat es anders gemacht. Ein Horoskop ist immer auch so etwas wie ein Selbstbedienungsladen. Wir sollen es zwar verwirklichen, aber das tun wir nicht so, wie es gemeint ist, sondern wir haben unsere Vorlieben, wir haben unsere Schattenseiten und beides ist im Horoskop vorhanden. Man könnte also auch genauso gut die Schattenseiten in den Vordergrund stellen und das, was man vermutet, in den Hintergrund.
Sie gehören aber der speziellen Schule der psychologischen Astrologie an.
Richtig.
Was gibt es eigentlich für Strömungen in der Astrologie und was zeichnet jetzt die psychologische Astrologie aus?
Es gibt drei. Es gibt die klassische Astrologie, aber auch in verschiedenen Variationen. Es gibt die psychologische Astrologie und die esoterische Astrologie. Die klassische Astrologie, wie sie die meisten Astrologen sicher auch noch praktizieren, ist ereignisorientiert. Da meint man, man könnte mit dem Horoskop ungefähr sagen, was passiert. Da gibt es aber auch Abarten, die erträglicher sind, etwa die Frageastrologie, wo der Klient schon kommt mit dem Ereignis, was er im Kopf hat, und fragt nur, ob die Energien dafür passen.
Das machen Politiker vor allem, oder?
Ja, gibt es auch bei mir ja nicht, aber es gibt Leute, Politiker, Wirtschaftsleute, nicht, die da irgendein Unternehmen planen und könnten dann sagen, habe ich die Chance, dass das greift, dass der Markt das akzeptiert. Kann man viel Geld mit verdienen, wenn man sowas macht. Gibt auch Börsenastrologie in der Hinsicht.
Oh ja.
Aber das ist alles nicht mein Ding. Die esoterische Astrologie wiederum, die geht von Reinkarnation aus, das kommt für mich ja auch nicht in Frage als katholischer Religionslehrer und meint, dass alles irgendwie in Ordnung ist und es hat alles seinen Sinn und notfalls muss man das mit dem früheren Leben in Beziehung setzen und von dort her hat man einen ganz bestimmten Lebensauftrag und man soll sich nicht beklagen, aber es ist schwer zu sagen, ob das nicht zu Fatalismus führt. Also meine Sache ist das auch nicht. Und die psychologische Astrologie, die sagt, das Horoskop zeigt mir meine Veranlagung. Es ist eine Möglichkeit, gewissermaßen meine Blaupause zu verstehen, wie bin ich gedacht. Und dann ist es immer noch meine Aufgabe, wie gehe ich damit um? Und wie bin ich bisher damit umgegangen? Da spielt zum Beispiel das Elternhaus eine grundlegende Rolle. Wie bin ich so geworden in meiner Charakterstruktur wie jetzt? Und da können Probleme auftauchen bei allen Menschen. Und das ist auch der Sinn, dass man überhaupt eine Beratung macht, sonst hört es ja gar keinen Sinn. Es ist ja nicht nur eine Befriedigung der Neugierde. Da kommen Leute, die sagen, ich habe die und die Probleme in meinem Leben. Können Sie mir erklären, woran das liegt? Und dann kann ich mir das Horoskop vorstellen, machen und kann mitreden. Ich kann nicht am Horoskop die Probleme vorauswissen. Aber wenn mir jemand seine Probleme schildert, muss man eben sehen, dass ein offenes Gespräch zustande kommt, dann kann man vom Horoskop verstehen, Moment, er hat unter Umständen bestimmte Dinge übertrieben und andere Dinge untertrieben. Ich muss das mal ein Beispiel machen. Nehmen wir an, jemand kommt und hat Partnerprobleme und die Frau regt sich meinetwegen auf, dass er so verschwenderisch ist und sie ist eine sparsame und ordentliche Hausfrau und hält das Geld zusammen. Und die beiden streiten sich immer darüber. Könnte ja sein, wäre ein Konflikt. Dann hat das unter Umständen damit zu tun, dass beide ein Horoskop haben, wo beides drinsteht. Also die Verschwendungsrichtung wäre etwa Schützerichtung, Sparsamkeit wäre mehr Stierbetonung. Natürlich mit Uranus und mit einigen anderen Energien verbunden, das kann man sehen. Und jetzt ist die Frage, warum hat der eine praktisch die Großzügigkeit des Schützen in den Schatten geschoben und der andere hat die Sicherheitsbedürftigkeit des Stiers in den Schatten geschoben. Und das ist dann ein Gespräch auch über Kindheit, über Vater und Mutter, Geschwister. Was hat man erlebt? Und dann wird sich herausstellen, dass der eine unter Umständen immer sehr kurz gehalten wurde und nichts geschenkt bekam. Und deswegen musste er also selbst sorgen, dass er über die Runden kam. Das hat sich dann gehalten bis ins Erwachsenenleben, ist sehr sparsam, hat Rücklagen gebildet, hat sein Geld zusammengehalten, kauft meinetwegen nur Secondhand-Klamotten und guckt, dreht jeden Cent richtig um, ehe er ihn ausgibt. Und der andere ist gewohnt, dass die Eltern ihn immer unterstützt haben. Wenn irgendwas passiert ist, haben sie mit Geld geholfen, dass er wieder auf die Beine kam. Und er hatte dann den Eindruck, ich muss mich nicht sonderlich um Sicherheiten kümmern, ich kann großzügig sein. Beide haben sich dann irgendwie komplex, wie das oft ist, komplementär gefunden als Paar. Und dann prallen die verschiedenen Lebensstile aufeinander in dem Punkt. Kann natürlich auch in anderen Dingen sein. Ich glaube, das wäre ein möglicher Punkt, an dem man sich als Paar reiben kann. Und sagt, du mit deiner Verschwendung, du mit deiner Großzügigkeit, du mit deinem Leichtsinn und der andere, du mit deinem Geiz, du mit deiner Pingeligkeit und Pfennigfuchserei. Das kann Beziehungen belasten und zermürben. Hat aber alles einen Grund und im Horoskop könnte man, wenn man mit den beiden spricht, sagen, sehen Sie mal, Sie haben im Grunde beide die Energien, nur der eine hat sie im Vordergrund und der andere hat sie im Schatten. Dann entsteht Selbsterkenntnis und das kann nützlich sein.
Und die Psychologie kommt dann aber auch rein. Also im Prinzip verwenden Sie die Astrologie als Tool, als Werkzeug,
ja,
um dann aber doch das Ganze psychologisch zu bearbeiten. Oder,
ja, ja, das müssen Sie, meiner Ansicht nach, weil der Mensch in psychologischen Strukturen lebt, die man aus dem Horoskop nicht erkennen kann. Im Horoskop sehen Sie Begabungsanteile gewissermaßen atomistisch für sich. Man kann sagen, da steht das, da steht das, da steht das. Aber so lebt man es nicht. Man lebt es in komplexeren Zusammenhängen und die Psychologen haben das Rollen genannt. Und das ist teilweise auch sehr allgemein gut geworden, indem man sagt, die leben meinetwegen als Opfer, sie leben als Retter, sie leben als Verfolger oder sie leben als Narziss. Ich habe das Chaot genannt. Das sind so die vier Grundmuster. Und das dockt im Horoskop an. Und das ist so die Besonderheit meiner Astrologie, dass ich gesagt habe, es muss möglich sein, diese psychologischen Strukturen mit dem Horoskop direkt zu verbinden. Nicht einfach nur solche Begriffe beim Gespräch zu verwenden, sondern auch im Horoskop zu zeigen, an welcher Stelle dockt meinetwegen die Energie an, um aus dem Horoskop ein Opfer zu machen. Oder ein Helfersyndrom. Oder eine Verfolgergeschichte, rebellisch, verfolgerisch, diese aggressive Seite. Oder auch chaotisch mit Beliebigkeit und einer gewissen rücksichtslosen Spontaneität wäre auch eine Möglichkeit. Das habe ich entdeckt über die Transaktionsanalyse und setze das bei meiner Arbeit ein. Das lernen bei mir auch die Schüler, dass das Horoskop praktisch verschiedene Gesichter annimmt. Dasselbe Horoskop kann also gedeutet werden aus der Opferrichtung, aus der Retterrichtung, aus der Verfolgerrichtung und aus der narzisstischen Chaotenrichtung. Und dann ist natürlich die Frage, sagen die Klienten, was soll ich denn nun machen? Ich bin meinetwegen ein Retter. Sind ja meistens Frauen, die kommen, die haben diese Haltung, sind sehr hilfsbereit, rücksichtsvoll, setzen sich ein, haben Schwierigkeiten, sich zu behaupten, Nein zu sagen, haben oft einen Partner gehabt, der sehr chaotisch war, von dem haben sie sich mit Mühe unter Umständen getrennt und möchten eigentlich wissen, was mit ihnen los ist und wo ihre Stärken sind. Jetzt kann man denen aber nicht sagen, wissen Sie, Sie sind eine geborene Retterin und da kommen Sie nicht raus. Man muss wissen, das ist eigentlich nur die Übertreibung eines gesunden Kerns. Hinter einem Retter steckt ein hilfsbereiter Mensch. Er muss nur seine Übertreibung ein Stück zurückdrehen. Das hängt aber davon ab, dass er Schwächen, die er hat, aufbauen muss. Wenn er meinetwegen Angst hat vor Selbstdarstellung oder Angst hat vom Nein sagen, dann ersetzt er diesen Mangel, dass er andere Dinge als Rolle übertreibt. Also oft sind Retter meinetwegen Menschen, die sich ganz besonders ins Zeug legen, aber sich schlecht abgrenzen können. Oder Opfer sind übertrieben rücksichtsvolle Menschen, die andere über sich bestimmen lassen. Es geht nur zu weit. Man muss ihnen erklären, das ist an sich eine gesunde Richtung. Die Übertreibung macht die neurotische Rolle. Es ist Neurose, was dann entsteht. Aber das ist Übertreibung und die hängt immer zusammen mit Untertreibung auf einem anderen Gebiet. Und das Ziel ist eine Balance. Nicht die Beratung soll versuchen, diese Balance sichtbar zu machen. Und dann ist natürlich immer noch die Arbeit des Klienten, das einzuüben. Sowas kann ja nicht im Kopf entstehen. Man muss es üben.
Ursula, die psychologische Seite.
Wie ist unwichtig.
Ja?
Auf die kommt an. Auf die kommt an, natürlich. Denn ich muss herausfinden, wie ist jemand gestrickt, wie der Herr Freitag gerade beschrieben hat, ja. Wie ist die Grundstruktur eines Menschen? Die ist per se nie irgendwie negativ. Man hat immer seine speziellen Talente. Nehmen wir mal die Jungfrau, die sehr ordentlich ist in den Gebieten, die sie interessieren. Bei anderen, auf anderen Gebieten total unordentlich möglicherweise, aber sehr gründlich, sehr gesundheitsorientiert und viele Fähigkeiten mehr, die alle in diese Richtung tendieren. Ja? Und dann weiß ich, wenn ich sehe Jungfrau Geborene, dann muss ich den Aszendenten dazu nehmen. Da muss ich schauen, wo ist, was steht im MC und in welchem Tierkreiszeichen ist das MC. Und dann sehe ich die Grundstruktur des Menschen plus den Weg, den dieser Mensch gehen soll. Ich denke anders als Herr Freitag nicht, dass wir einmal leben und dann sterben und dann erlöst werden. Oder also ich bin zwar katholisch, aber nur vom Papier. Ich bin mir ganz sicher, dass der Mensch so oft lebt, wie er möchte. Dass man sich für das Leben, das man gerade beschlossen hat zu leben, eine ganz bestimmte Situation und bestimmte Fähigkeiten gewählt hat, also eine bestimmte Grundstruktur, um ja, warum das genau, warum Menschen das tun, ist für mich noch nicht ganz geklärt, aber es ist für mich sicher, dass wir das tun, alle. Also wir kommen freiwillig hierher, suchen uns freiwillig eine Bühne und welche Schauspieler wir auf der Bühne geben, das ist erkennbar an der Grundstruktur in der Persönlichkeit, ist erkennbar am Horoskop. Wenn ich weiß, ich habe hauptsächlich nach außen gerichtete Energie, dann muss ich dem Rechnung tragen. Ja? Ein Beispiel, ich habe, da habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel. Ich habe sehr viele Leute, die anrufen und fragen oder kommen und fragen, wann werde ich denn die große Liebe meines Lebens kennenlernen? Ja? Das ist so die Hauptfrage. Neben der Frage nach dem Geld. Dann schaue ich mal an, wie ist denn diese Person gestrickt? Wenn ich sehe, es ist eben offensive Energie, die nach außen gerichtet ist, aber sehr wenig sich interessiert für das eigene Innenleben, dann werde ich diesen Menschen dorthin führen, einmal sich selber zu beobachten, wie fühlst du dich, wie geht's dir, und sich selber in seinem Innenleben ernst zu nehmen. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade ein bisschen kompliziert erklärt, oder?
Na, also ich glaube schon, dass ich verstehe, was du meinst. Du.
Nehmen wir das Beispiel wieder, mein Lieblingsbeispiel. Wir haben es ganz schwer, als junge Menschen draufzukommen, was spüre ich denn eigentlich wirklich? Ja, die brauchen die Zeit, die brauchen jemanden, der sie darauf hinweist, der sagt, okay, nimm mal dich selber wahr. Nicht immer nur nach außen orientiert, was kann ich tun, wo kann ich noch mehr Energie reinstecken, um da diverse Wände umzurennen, sondern wie empfinde denn ich? Das ist einem Widder, eigentlich einem betonten Widder, fremd. Und dann weise ich ihn darauf hin und sage, denk einmal nach, was spürst du wirklich, was empfindest du, was fühlst du? Dann sagen Wiedergeborene oder wieder betonte Menschen, ich habe keine Idee, das macht mich müde, ich muss erst einmal schlafen. Also die sind erst einmal müde. Dann muss man sie ihnen sagen, okay, dann schlaf mal drüber und morgen, wenn du darüber nachgedacht hast, reden wir drüber, was fühlst du? Das heißt, diese Menschen, die so gestrickt sind, spüren sich selber nicht, aber sie, oder wenig, aber sie reagieren und das heftig. Und da sozusagen die Verbindung mit sich selber zu dem Punkt zu zeigen, wo man die Verbindung mit sich selber aufnehmen kann, das ist meine Arbeit. So ähnlich wie ein Schneeschaufler. Ich schaufle mich da durch meterhohen Schnee durch, bis zum Kern des Menschen und stelle dann fest, wo spürt der Mensch sich selber nicht. Und da ist dann der kleine Hinweis, das und das könntest du praktischerweise tun. Und das ist überhaupt nicht esoterisch, das ist auch psychologisch. Weil je nachdem, wie jemand welche Grundstruktur er hat, hat er Fähigkeiten, aber auch Arbeitsaufträge. Ich nenne es Arbeitsaufträge.
Mhm. Ja, natürlich.
Mit sich selber Bekanntschaft zu machen. Und das ist sehr, sehr, das hängt immer davon ab, wie der Mensch gestrickt ist.
Natürlich. Herr Freitag, ein Schüler von Ihnen lässt durch den Chat grüßen, ein Herr Adrian aus Madeira.
Ja, das ist mein Schüler.
Mhm, der grüßt Sie.
Herzlichen Gruß zurück.
Ja, er hört es hoffentlich. Herr Freitag, Sie bei diesem Versuch, Menschen zu analysieren, da kommt bei Ihnen der Begriff Skriptgefüge, Haupt- und Nebenrollen etc. Ja, also wie ist dieser Mensch gestrickt? Können Sie das ein bisschen erläutern? Weil das ist ja die Art, wie Sie das angehen, oder?
Ja, natürlich. Ich würde zunächst mal sagen, zu Frau Riedere noch. Ich bin zwar anderer Ansicht, was Wiedergeburt und so weiter anbetrifft, weil ich ja katholischer Religionsmensch bin. Aber das würde bei einer astrologischen Beratung nicht stören. Also der weltanschauliche Hintergrund ist nur insofern wichtig, als ich akzeptieren muss, dass es etwas Größeres gibt, über das ich nicht verfügen kann. Ob ich das mit Wiedergeburt in Verbindung bringe oder mit Verwandlung nach dem Tod, wie das die Christen sich vorstellen, ist dabei nicht notwendig. Ich kann es so oder so denken. Mit dem Horoskop könnte man nur nichts anfangen, wenn jemand platt materialistisch wäre.
Genau.
Dann geht nichts. Ne? Also da sind wir uns in dem Sinn völlig einig. Die meisten meiner Schüler sind auch keineswegs christlich oder gar katholisch und lernen also trotzdem die psychologische Astrologie. Das stört uns nicht. Denn letztlich ist es egal, ob ich bewusst in dieses Leben gekommen bin oder einfach durch Zufall, durch die Eltern gezeugt wurde. Ich bin nun mal hier, habe meine Lebensaufgabe und muss mit mir ins Reine kommen und den Sinn meines Lebens zu verwirklichen suchen. Jetzt zu der Sache Skript. Müsste man vielleicht noch genauer überlegen. Das Horoskop wird jedenfalls nach meiner Erfahrung von uns allen verbogen. Niemand lebt ein ideales Leben. Das liegt einfach daran, dass im Elternhaus keine idealen Eltern existiert haben. Mehr oder weniger kann man ein gutes Elternhaus haben, man kann auch ein sehr schwieriges Elternhaus haben, aber verbogen wird man mehr oder weniger mit seinem Horoskop trotzdem. Und das ist die Voraussetzung, dass man anschließend eine Beratung in Anspruch nehmen kann, um dahinter zu kommen, wo man nachbessern muss. Kinder treffen Entscheidungen im Elternhaus und sie gucken sich das sehr geschickt an, was im Elternhaus gut ankommt, wo sie für geliebt werden, gelobt werden. Und sie haben dann eine ganz bestimmte Position. Interessanterweise, wenn es zwei Kinder sind, noch dazu vom selben Geschlecht, nehmen die nie dieselbe Position im Elternhaus ein. Das Elternhaus ist ein System, was man zum Überleben braucht und die Kinder sind schlau genug, viel schlauer als unsere Gesellschaft und die setzen nicht auf Konkurrenzkämpfe in dem Sinn, dass man sagt, das, was du kannst, kann ich auch und besser. Sondern meinetwegen das erste Kind ist meinetwegen oft beim älteren Kind sehr hilfsbereit, wird auch so entsprechend vielleicht eingesetzt, wenn es ein Mädchen ist, erst recht, soll auf das jüngere Geschwisterchen aufpassen, dann ist oft das jüngere Geschwisterchen unterhaltsamer, lustiger, spontaner, lebendiger, kreativer. Und das ältere Kind ist hilfsbereit, nützlich, zurückhaltend, verständig, klug, guter Schüler oder so etwas. Und beide haben sie eine Position, die ist dann sehr verschieden und können im Elternhaus mit ihrer Position bei den Eltern andocken. Kommen sich aber eigentlich im Grundcharakter nicht direkt in die Quere. Das sind Entscheidungen, das haben aber Psychologen festgestellt. Ich als Astrologe kann das nur übernehmen. Ich kann das nicht wissen. Im Horoskop kann ich überhaupt bestimmte Dinge nicht sehen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wenn ich den Namen nicht kenne. Das Horoskop zeigt nicht alles. Es zeigt mir auch nicht die Tiefe des Menschen. Die Astrologen gehen selbstverständlich davon aus, dass der Mensch eine Tiefe hat. Also nicht nur materialistisch ist, sondern auch Geist und Seele hat. Die Theologen tun das auch. Aber das Horoskop an sich zeigt das natürlich nicht. Da zeigt sich nur, dass da ganz bestimmte Energien sind, dass die auf mehreren Ebenen wirken können. Das muss man erstmal woanders lernen. Das ist philosophischer Hintergrund. Aber die Astrologie, die ist in einer Zeit entstanden, wo das selbstverständliches Gemeingut war. Heute in einer materialistischen Zeit werden die meisten sagen, ja, das ist alles platt materialistisch. Und was du da von Seele und Geist erzählst, daran glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, kannst mit dem Horoskop gar nichts anfangen. Denn dazu brauche ich die Tiefe, um es in Ordnung zu bringen oder einen Rat zu geben, dass es in Ordnung gebracht wird. Ohne Tiefe geht das nicht. Ich will das mal ein Beispiel erklären. Nehmen wir mal die Energie, die heute so stark eine Rolle spielt, Wassermann und dagegen Skorpion. Im Horoskop steht das im Quadrat zueinander, das heißt, es ist schwierig. Wassermann heißt Freiheit, Skorpion heißt Bindung. Wie wird es gelebt? Normalerweise könnte es passieren, auf der körperlichen Ebene, dass ein Skorpion sagt, mich interessiert Sex. Das ist körperliche Bindungskraft, die körperliche Bindungskraft. Wenn er gleichzeitig wassermännisch ist, sagt er, mich interessiert aber auch meine Freiheit. Dann möchte ich abhauen. Die beste Lösung ist ein One-Night-Stand. Ich habe die Bindung, die Sexualität, anschließend haue ich ab, interessiert mich nicht mehr. Habe ich was für meine Freiheit getan? Dann wird das Leben aber zerrissen. Jemand, der auf der einen Seite sexuelle Abenteuer hat, auf der anderen Seite immer wieder verschwindet, da ist ja keine Verbindung. Nun würde man sagen, geht das überhaupt, eine Verbindung herzustellen? Ja, durch Tiefe. Durch Tiefe. Wenn ich sage, was ist denn Skorpion auf einer tieferen Ebene? Da ist Skorpion Liebe. Liebe ist die seelische Bindungskraft. Ja, und was ist Wassermann? Ein Stockwerk tiefer, seelisch? Da würde ich sagen, Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, nicht einfach abhauen und machen, was man will, das wäre primitiv, sondern sich frei entwickeln nach seiner Originalität. Und man kann erfahren, dass man in einer Liebesbeziehung sich sehr unterstützt fühlen kann für eine freie Entwicklung. Da brauche ich nicht abzuhauen. Wenn das eine wirkliche Liebesbeziehung ist, dann ist der Wassermann auch mit seinen Möglichkeiten bedient. Das heißt, auf der tieferen Ebene können sich Spannungen lösen und können sich verbinden. Das Problem ist aber in der heutigen, sehr wassermännisch-oberflächlichen Welt, dass das die Menschen oft nicht begreifen. Das ist die Hauptarbeit in der Beratung, ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass es da eine tiefere Ebene gibt, auf dem sich die Schwierigkeiten lösen können. Wir haben eine sehr materialistische Zeit. Also das ist letztlich eine Überbetonung des Wassermann-Prinzips. Und die Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man bestimmte Spannungen harmonisieren kann, und kommen dann in Teufelsküche immer, werden hin und her gerissen und scheitern dann. Sie sind unbefriedigt, weil sie letztlich merken, sie kriegen nicht andere Bedürfnisse, meinetwegen Familiengründung, Verlässlichkeit, Sicherheit oder andere Unterstützungen, weil sie ständig Hauruck spielen. Mal sind sie ganz intensiv körperlich zusammen, dann hauen sie ab, weil sie es mit der Angst kriegen und sagen, ich, ja, meine Freiheit verlangt das halt.
Ja, Ursula, hast du da irgendwas da beizufügen, anzufügen? Und du kannst jederzeit, also einfach, wenn du anderer Meinung bist, einer von euch beiden anderer Meinung ist, dann bitte einfach das Wort ergreifen dann, ja.
Na, ich bin gespannt zu, wie der Herr Freitag das erklärt. Ich finde es sehr spannend und kann das nur unterstreichen. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, dass in dieser speziellen Zeit, dass die einfach so materialistisch ist, dass niemand mehr ein Gefühl dafür hat, dass es um mehr geht als um die platte Befriedigung materieller Bedürfnisse. Aber wenn jemand sagt, ja, ich möchte gerne wissen, worum geht's denn hier im Leben überhaupt? Wäre schön, wenn ich mehr solche Kunden hätte, aber die meisten wollen das eigentlich nicht wissen. Die wollen eben wissen, wann komme ich zu Geld, wann soll ich Lotto spielen? Und das kann man nämlich auch machen nebenbei. Die Astrologie funktioniert trotz allem auf der rein, ja, wie soll ich das nennen? Auf der rein rechnerischen Ebene kann man schon errechnen, wann gute Zeiten sind, um ein Geschäft zu entwickeln oder Bekanntschaften zu machen und so weiter. Aber das hilft dir jetzt nicht in der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, ganz viele Leute bleiben da stecken. Die wollen wissen, wie erreiche ich meine Ziele und warum erreiche ich sie nicht. Und da kann man mit der Astrologie schon auch gut weiterhelfen.
Ihr habt jetzt beide unsere Zeit als sehr materialistisch beschrieben. Und Herr Freitag, Sie schreiben auch, also auf Ihrer Website gibt es da einige sehr interessanten Lesestoff, der also auch Ihre Sicht der Dinge erklärt, etc. Und in einem dieser Seiten, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen wo, schreiben Sie, das Wassermann-Zeitalter habe ein sehr materialistisches Gesicht. Das hat mich jetzt insofern ein bisschen überrascht, weil ja so viel davon gesprochen wird, dass das Wassermann-Zeitalter ja dann so alles wird luftiger, leichter und ich war eigentlich eher der Meinung, weniger materialistischer.
Ja, das ist ja früher auch behauptet worden. Vielleicht sagen das sogar die meisten Astrologen heute noch. Ich erinnere mich noch Musical Hair,
Ja,
New Age-Zeitalter,
genau.
nicht, wo man sagte, endlich kommt
Aquarius,
das
ne?
Wassermann-Zeitalter. Der Mensch lernt wieder denken und entsteht Harmonie und so weiter. Es ist eine große Lüge. Es stimmt nicht. Es ist
Ja,
genau
genau.
umgekehrt. Es ist
Genau.
leider genau umgekehrt. Aber das ist auch eine Änderung, die ich immer wieder betone. Das sehe ich bei meinen astrologischen Kollegen überhaupt nicht so deutlich. Es ist so, wir brauchen auch Energien, die uns nach innen führen und Energien, die uns nach außen führen. Jetzt sind die Astrologen sich darin einig, dass die Fische Energie nach innen führt. Da gibt es gar keinen Streit. Da sind alle derselben Ansicht. Fische ist Verinnerlichung bis hin zur Mystik vielleicht sogar. So weit muss es nicht gehen, aber Spiritualität in der Richtung, das ist Fisch. Natürlich auch wichtig für die Beziehung. Fisch hat dieses seelische Verständnis füreinander und sein Interesse geht geradezu zu einer Allverbundenheit. Das Gegenteil davon ist Wassermann. Und Wassermann ist nicht nur die soziale Distanz, keineswegs Humanismus und Freundschaft und so weiter, was überall erzählt wird. Wassermann ist sozial distanziert und hat einen ausgesprochenen Hang zum Materialismus, also zur greifbaren, sichtbaren Welt. Warum? Weil der Wassermann auch gerne experimentiert. Und er kann mit den greifbaren, sichtbaren Dingen, der Technik, sehr viel anfangen. Mit der Seele deutlich weniger, weil sie sich der Manipulation ja auch viel mehr entzieht. Im Körperlichen kann ich viel besser Experimente machen. Und der Wassermann für sich, der glaubt an Seele und Spiritualität überhaupt nicht. Der ist im Unsichtbaren ist er ein Idiot. Der Fisch ist dagegen im körperlichen Bereich schwierig. Da ist er oft müde, ist er krank, ist er unlustig, ist er unsportlich. Wassermann ist die sportliche Energie, Fisch ist die unsportliche Energie. Also man muss sehen, dass Neptun und Uranus, Fische und Wassermann, wie Schalter sind im Leben. Sie sind auf der horizontalen Ebene Schalter, Uranus geht in die Extroversion, Neptun geht in die Introversion. Sie sind aber auch auf der vertikalen Ebene Schalter und das müssten die Astrologen mal ausprobieren und beobachten. Wassermann drängt berechtigterweise, das ist in Ordnung, er muss das auch, ist seine Sache, man darf es ihm nicht vorwerfen. Er drängt in die Veräußerlichung und Neptun drängt in die Verinnerlichung. Uranus und Neptun sind ganz entscheidende Schalter, um das Horoskop zu interpretieren. Aber die Astrologen haben dummerweise bisher Fische und Wassermann nicht deutlich voneinander unterschieden und machen den Wassermann gern zum halben Fisch.
Und der Wassermann, die Wassermann-Energie ist ja auch eine Energie, die Verantwortung, also gefühlsmäßige Verantwortung, Empathie nicht unbedingt kennt. Es ist eher eben, das ist das Problem. Und diese Zeit haben wir. Verantwortung ist nicht das Thema, ja, oder mit Empathie, Mitgefühl ist nicht das Thema des Wassermann-Zeitalters.
Hochspannend. Wir haben ja vorher diese Zeitqualitäten angesprochen. Also wir kommen jetzt in das Wassermann-Zeitalter. Was bedeutet das überhaupt?
Oder wir sind schon drin. Das weiß interessanterweise niemand so genau.
Ja.
Also es gibt ja Astrologen, die sagen, ja, wir sind schon einige Zeit drin, seit 2012.
Aber es ist ja astronomisch eigentlich definiert, oder?
Ja, aber auch das ist sehr umstritten. Also es gibt, glaube ich, überhaupt niemanden, der glaubhaft beweisen kann, seit wann wir im Wassermann-Zeitalter sind. Das ist so eine Annäherung. Wir wissen, es kommt und es sind natürlich schon die Vorwehen da sozusagen oder die Vorenergien, aber das Wassermann-Zeitalter, können Sie genau sagen, wann das begonnen hat, Herr Freitag?
Genau. Kann man das jetzt, braucht man es auch nicht zu sagen. Aber es hat, also erstmal muss man sagen, es hat mit dem individuellen Horoskop nichts zu tun. Der einzelne Mensch mit seinem Horoskop ist da für sich eine Unterperson, die für sich besprochen werden muss. Wassermann ist ja ein Zeitalter. Und das ist zunächst mal eine Behauptung. Nun muss man wissen, dass der Frühlingspunkt, der so wichtig ist für die Astrologie, 21. März, nicht Beginn des astrologischen Jahres, dieser Frühlingspunkt wandert praktisch durch den Fixsternhimmel, weil die Erdachse kreiselt. Man hat das also, als die Astrologie entstand, war es so, dass man sich Sternbilder als Eselsbrücke gemacht hat. Das Sternbild des Widders stand also dort auch, wo der Frühlingspunkt war. Und dieser Frühlingspunkt wandert jetzt rückwärts durch das Widderzeichen, durch das Fischezeichen und kommt jetzt ins Wassermannzeichen. Aber was bedeutet es, wenn es stimmt? Man kann es also höchstens daran erkennen, ob es überhaupt Wassermannszeitalter gibt, ist ja auch umstritten, dass man sich klar macht, was es denn eigentlich mit sich bringt. Und Wassermann ist Eigenmächtigkeit, Originalität, ist anders, ist Gewissensfreiheit, ist der Mensch stellt sich mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Es ist so eine Art anthropologische Wende in der Weltgeschichte. Das Mittelalter ist noch die Zeit, wo man Gehorsam und Anpassungsbereitschaft und Dienst in den Vordergrund gestellt hat. Und das hat sich geändert, interessanterweise, in der Renaissance. Das ist sehr viel früher, als das die Astrologen normalerweise annehmen. Denn die meisten Astrologen sagen, Wassermann ist die Moderne und die Moderne lassen sie mit der Französischen Revolution beginnen. Das ist zu spät. Das ist zwar auch ein wichtiger Schub, aber im Grunde kommt es viel früher. Es ist zum Beispiel sehr interessant, dass man im 14., 15. Jahrhundert anfing, anders zu malen. Man malte plötzlich dreidimensional. Vorher malte man flächig, also ikonenmäßig, unindividuell. Der Mensch stellte sich da schon in den Mittelpunkt, einfach in seiner Individualität, in seiner Besonderheit. Man kann es an solchen Künsten feststellen. Und dann sieht man ständig so rebellische Schübe, wo der Mensch versucht hat, über seine Grenzen zu gehen. Das fing an, sagen wir am deutlichsten, erstmal mit der Reformation, passt ja jetzt in 500 Jahre Gedenken, Martin Luther, aber das hatte Vorläufer schon gehabt, etwa 100 Jahre vorher Jan Hus. Da ging es um die Gewissensfreiheit, auch eine typische wassermännische Geschichte, Freiheitsthema. Es geht immer ums Freiheitsthema. Der Wassermann greift an im Namen der Freiheit und stellt vorhandene Strukturen, Traditionen in Frage. Dann etwas später hatten wir die Aufklärung. Da ging es letztlich darum, die Vernunft auf den Thron zu setzen und nicht den Glauben. Der Glaube ist nicht in meiner Verfügung, aber die Vernunft schon, das ist meine Freiheit. Wenn ich kritisch, rational die Welt betrachte, dann habe ich das Gefühl, ich habe das in meiner Regie. Das ist ein Freiheitsgewinn. Deswegen wurde die Vernunft so hoch geschätzt und dann die Menschenrechte, die dazugehörten. Dann kam es die Französische Revolution, also praktisch die Freiheit von dem Gottesgnadentum der Fürsten und so weiter. Und dann kam die ganze Moderne mit der technischen Entwicklung, mit den verschiedenen technischen Revolutionen. Immer ein Schub in Richtung Freiheit. Das ist einerseits in Ordnung, andererseits aber auch übertrieben worden. Es wurde immer mehr und immer materialistischer. Der Mensch in seiner Eigenmächtigkeit hat sich inzwischen an den Rand seiner Möglichkeiten transportiert. Jetzt inzwischen stelle ich fest, dass im Grunde die Vernunft schon korrumpiert ist im politischen Bereich. Im wirtschaftlichen Bereich, es wird gelogen, man kann im Grunde die Lüge als die Normalität erleben heutzutage im öffentlichen Bereich. Das ist nicht mehr die Ausnahme, es ist die Normalität geworden. Es gibt genug Leute, die ständig sagen, ich glaube gar nichts mehr. Was ist aus der Rationalität geworden? Dann, was ist aus der Freiheit geworden, aus einer sozial völlig zerrütteten Welt, gespaltenen Welt? Was ist aus der Natur geworden, die derartig rabiat, eigenmächtig ausgeplündert wird, dass man sagt, demnächst haben wir gar keine Grundlagen mehr? Das ist übertriebene Wassermann-Energie. Und die Wassermann-Energie muss wieder eingebunden werden in eine tiefere Energie, das ist die Fische-Energie, die also letztlich Rücksicht nimmt auf die Natur, auf die anderen Menschen. Ohne Rücksicht wird jede Freiheit zur Willkür. Und das ist die moderne Krankheit. Und die hat sich inzwischen so zugespitzt, dass man das Schlimmste befürchten kann und sagt, bald ist das kein lebensfähiges Miteinander mehr, weil praktisch jeder gegen jeden kämpft.
Aber es sieht das so aus, als wäre das Wassermann-Zeitalter dann nicht die Lösung, sondern das Problem.
Ja, nicht unbedingt. Man muss es wissen, wie es gedacht ist. Der Mensch benutzt ja seine Energien manchmal erstmal völlig falsch. Was ist denn eigentlich der Sinn des Wassermann-Zeitalters, wenn es das gibt, was ich ja meine? Es heißt, dass man dann einen persönlichen Weg für die Spiritualität gehen darf. Nicht den einfachen Gehorsamsweg, sondern einen ganz persönlichen Weg in die Transzendenz.
Das passiert ja.
Ist ja richtig, nicht?
Und das passiert ja auch, ne? Kann man sagen. Also,
ja, es passiert in einzelnen Zirkeln, nicht? Aber es ist ja nicht der Mainstream. Der Mainstream ist atheistisch, materialistisch, hedonistisch. Und da gibt es natürlich überall inzwischen so Graswurzelentwicklungen, wo Menschen sehr spirituell versuchen, das zu leben. Das ist ja auch in Ordnung. Siehe Meditation, siehe Yoga, Interesse meinetwegen am Buddhismus, an allen möglichen, auch verunglückte spirituelle Bewegungen, wie so die Evangelikalen und so weiter. Also es gibt eine Rückbesinnung auf die Fische-Energie, mehr oder weniger gelungen. Aber das sind immer noch nicht durchgreifende Strukturen. Der Mainstream ist anders. Wollen wir uns nicht vormachen. Der Mainstream ist aggressiv und er ist in zunehmendem Maße unberechenbar. Meinetwegen so ein Mensch wie der amerikanische Präsident Trump, ist ein Narzisst, ist ein Chaot, ist also ein Mensch, der völlig unberechenbar den Uranus lebt und sich überhaupt nicht einbinden lässt politisch in Rücksicht oder in Hilfsbereitschaft. Und wenn also in der Weise selbst die wichtigsten Ämter inzwischen besetzt werden, dann kann man sich vorstellen, wie schlimm das die Weltlage ist. Nicht? Sonst könnten solche Menschen ja nicht da nach oben kommen. Die würden ja früher überhaupt nicht in Betracht gekommen sein. Dass das heutzutage möglich ist, ist ein Alarmsignal.
Ja, ziemlich starkes, ja.
Ja.
Sie haben Religionen erwähnt. Wie spielt das da rein in diese ganze? Also Religionen in dem Sinn sind ja dann eher am Rückzug.
Ja, kann man sagen. Auch die traditionellen Religionen sind sicher schon lange im Rückzug. Das liegt natürlich an vielen Dingen. Also grundsätzlich wird ja immer gesagt, sie sind selbst schuld. Glaube ich nicht so ganz. Ist nur ein Teil der Sache. Letztlich haben sie viel Schuld auf sich gehäuft, die christliche Religion, aber auch andere Religionen, weil sie eben auch ihre menschlichen Seiten haben. Nicht? Religionen werden von Menschen betrieben und die haben natürlich ihre neurotischen Probleme. Natürlich wird sich das auch im Religiösen auswirken. Das kann man nicht sagen, wer religiös ist, der steht jenseits dieser Gesetze und hat also keine Horoskopverbiegung in sich. Hat er natürlich genau wie alle anderen Menschen auch, kann sogar mit Religion noch schlimmer werden, weil es dann irgendwie unbezwingbar fanatisch wird und sehr gefährlich wird. Aber das ändert nichts daran, dass man einen religiösen Bezug finden muss, finde ich, um mit den Schwierigkeiten des Lebens seinen Frieden schließen zu können. Denn wir können weder die Gerechtigkeit zwingen, noch können wir den Menschen ein glückliches Leben schaffen als Astrologen. Das geht einfach nicht. Wenn man sich die Welt anguckt, wird man vielleicht sagen, 90% der Menschen führen ein ganz erbärmliches Leben, haben aber ein durchaus vernünftiges Horoskop. Gibt ja kein schlechtes Horoskop. Was soll ich den Menschen sagen, die vom Leben beschissen werden? Da ist sehr schwierig. Ich kann nicht einfach sagen, ja, du hast da irgendwie den Trick noch nicht gefunden, mit deinem Horoskop zurechtzukommen. Das hängt ja nicht nur am Horoskop ab, es hängt ja auch an den Verhältnissen ab.
Ursula, was sagst du Menschen, die sich vom Leben beschissen vorkommen?
Es gibt jede Menge Menschen, die vom Leben tatsächlich, wenn man das so sehen will, beschissen werden. Ganz viele. Nur, ich sehe das eben in einem größeren Zusammenhang, dass wir, wie ich schon einmal gesagt habe, nicht nur dieses eine Leben haben. Wir haben dieses eine Leben und das sollten wir so gut wir können leben, wirklich das Leben auskosten, etwas aus uns machen und das Leben genießen. Wir haben eigentlich haben wir nur den ewigen Augenblick. Wir haben ein Jetzt und dieses Jetzt haben wir immer. Haben wir ewig. Ein Jetzt und noch ein Jetzt und noch ein Jetzt. Wenn wir sterben, hört das nicht auf, da geht das weiter und die Entwicklung ist ewig. Das ist meine Überzeugung. Dennoch, jetzt leben wir hier. Jetzt haben wir eine Grundstruktur, ablesbar aus dem Horoskop und auch, was jetzt die ganze Weltkugel oder unsere Erde betrifft. Ein Zeitalter, entweder Kali Yuga oder Wassermann-Zeitalter, gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen. Und diese Zeit ist eindeutig individualistisch. Es geht nicht mehr darum, zu dienen oder sich einer Gruppe unterzuordnen oder einfach irgendwas zu glauben, sondern es geht darum, sich selber zu entdecken. Das ist meine Erkenntnis. So nach dem Sinn von einem ganz berühmten Mann namens Jakob Böhme, der mich total beeindruckt hat. Das war ein Schuhmacher, ein ganz einfacher Mensch in Deutschland, ich weiß nicht wann, Ende Mittelalter, der für sich alleine draufgekommen ist. Es geht darum, die eigene Göttlichkeit zu entdecken. Und das soll jetzt nicht schwurbelig oder esoterisch klingen, sondern ganz handfest. Den eigenen Gott in sich zu leben. Ich bin der Überzeugung, dass wir, jeder von uns, göttlich ist, das heißt ein Schöpfer. Ein Schöpfer. Und wir lernen die Tools, die Fähigkeiten, wie gehen wir damit um, wie fühlt sich was an, was ist richtig, was ist falsch. Das kann man hier auf diesem Planeten wunderbar erkennen und vor allem erleben. Erkennen ist zu wenig. Wir müssen es erleben, wir müssen spüren, auch darunter leiden und aber in Wahrheit ist es ein Spiel, bei dem uns nichts passieren kann hier. Und wir dürfen jetzt in dieser Zeit, wir haben die äußeren Umstände dazu, jedenfalls wir im Westen, ja, andere in Indien oder in Afrika, die haben eine andere Entwicklung, das wäre ein anderes Thema. Aber wir hier mit unseren vielen Möglichkeiten haben ungeahnte Chancen, jeder Einzelne. Und die zu erwecken, die zu leben, die zu unterstützen, das ist der Plan. Das ist meine Überzeugung.
Herr Freitag, die Göttlichkeit in uns, Sie haben Theologie studiert, Sie haben da ganz Ihre eigenen Gedanken dazu, ne?
Nein, ich würde das unterstreichen. Das
Ja?
ist dasselbe, nicht? Wenn Paulus sagt, nicht ich lebe, Christus lebt in mir, ist das ja auch nichts anderes, indem er sagt, wir sind in Gott eingepflanzt, nach katholischer Lehre über Christus Jesus und diese innere Gnade, die trägt uns, ob wir das wissen oder nicht. Das ist eine Frage der Entdeckung erst einmal, nicht, wo die im Osten von Erleuchtung sprechen. Man muss erst mal seine Tiefe entdeckt haben. Das Merkwürdige ist, dass wir in unsere eigene Tiefe nicht betreten können. Das ist das Schwierigste überhaupt, die eigene Tiefe zu erleben. Wie ich die dann im Nachhinein interpretiere, buddhistisch als Nirvana oder als Christus in mir oder noch anders, das ist völlig egal. Das ist sekundär. Das Entscheidende ist, dass Menschen begreifen, sie haben eine Tiefe, über die sie nicht verfügen können, vor der sie sich aber verantworten müssen. Insofern ist das Leben auch eine ernste Veranstaltung. Und gut, der Ernst, den kann man jetzt auf zwei Seiten vielleicht deutlich machen, indem man sagt, du wirst wiedergeboren und wirst die Konsequenzen, also das Karma deiner jetzigen Handlungen im nächsten Jahr, im nächsten Leben zu spüren bekommen. Man kann es auch wie der Christ sagen, sagt, du wirst nach diesem Tod von Gott gerichtet und wirst dann unter Umständen für deine Missetaten büßen müssen. Egal, auf jeden Fall ist da eine transzendente Verantwortung, der ich nicht entkomme. Und wenn mir die bewusst wird, dann ist das, kann das sehr nützlich sein für dieses Leben auch. Es kann mich natürlich auch so ängstigen, dass ich hochneurotisch nicht in Zwangsvorstellungen verfalle. So ist es ja nicht gedacht. Aber man kann es auch nicht einfach zu optimistisch sehen und sagen, mach was du willst, alles ist gut, irgendwann kommst du wieder, hast du viel Leben wie Blätter am Baum und eigentlich kann gar nicht schief gehen. Das Schlimmste, was passieren kann, du wirst dann nochmal wiedergeboren. Das ist
So kann man
natürlich
das
auch,
nicht sehen.
könnte natürlich auch dann zu einer Beliebigkeit verführen, die Ernsthaftigkeit nicht mehr mit sich bringt. Das Leben hat viele Seiten und der Ernst gehört auf jeden Fall auch dazu.
Das Leben ist ein Spiel und die Spielregeln sind todernst.
Ja, so kann man es auch
Ja,
sagen, ja.
genau.
Ja.
Weil es auch gerade im Chat kommt, die Urchristen glaubten ja an Reinkarnation. Ist das richtig?
Die Buddhisten, ja.
Nein, die Urchristen.
Die Urchristen auch, ja.
Urchrist, das weiß ich nicht, aber es war vielleicht auch ein Kampf, weil das eine uralte Vorstellung
Na, man
gewesen ist.
sagt ja immer wieder, dass ich glaube, das war das erste Vatikanische Konzil. Irgendwann, also jemand im Chat hat geschrieben 553, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwann so 500 nach Christus hat man das quasi abgeschafft. Und bis dorthin, also 500 Jahre lang, war angeblich im christlichen Glauben die Reinkarnation verankert. Sehen Sie
Man
das?
kann sie auch in der Bibel finden, ne? In Bibelzitaten. Wenn zum Beispiel Jesus von Johannes getauft wird und Johannes ihn zuerst nicht erkennt, weil er ihn für Elia hält. Elia, den Propheten. Und der Prophet ist aber schon lange gestorben. Also, dieses Thema Wiedergeburt kann man in der Bibel öfter finden.
Herr
Aber es wurde
Freitag,
rausgenommen.
wie sehen Sie das? Wurde es rausgenommen, so wie jetzt
Ich
auch?
weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Herr Al-Ubaidi. Ich kenne es auch historisch nicht so genau. Ich habe das auch schon ab und zu gehört von Leuten, die sagen, eigentlich war das in der Bibel drin, ist dann irgendwie entfernt worden oder ist erst mit späteren Konzilien
Irgendwelche
verurteilt
apokryphen
worden.
Schriften, die dann doch die Reinkarnationslehre vertraten und dann aber
Das
eben.
wird es wahrscheinlich sogar gegeben haben, weil Reinkarnationslehre ist ja verbreitet gewesen, auch im vorchristlichen Bereich. Und die Bibel ist ja nicht einfach von den Aposteln aufgeschrieben worden, sondern hat sich da im Laufe der nächsten Jahrhunderte erst entwickelt. Die Schrift lag, glaube ich, erst um 300 kodifiziert vor. Und da sind natürlich auch viele Schriften gewesen, die zur Debatte standen, die man als Apokryphe dann nicht genommen hat und so weiter. Also es ist ein theologischer Kampf gewesen in der Kirche, was ist christlich, was ist nicht christlich. Und hat einige Jahrhunderte gedauert, bis sich das irgendwie verfestigt hat. Es ist aber, meine ich, für das eigentliche Leben nicht so entscheidend, ob ich es so oder so sehe. Würde ich keinen Streit anfangen. Ich war ja nur auch Religionslehrer in der Schule und meine Erfahrung war eigentlich die, es ging nicht darum, ob ich katholisch bin oder evangelisch, es ging noch nicht mal darum, ob ich christlich bin oder nicht christlich, sondern es ging eigentlich dann überhaupt, wenn, über die Frage, gibt es so etwas wie Transzendenz? Die kann unterschiedlich dann ausformuliert werden, aber dieses transzendente Grundwasser ist versickert. Die Menschen in der Moderne, haben praktisch ihre eigene Tiefe verbaut. Das war mal anders, aber das ist lange her, nicht? Das war Fischezeitalter. Und der Wassermann arbeitet ständig an dieser Veräußerlichung und hat es also übertrieben, sodass am Ende die Innenseite des Menschen überhaupt nicht mehr ins Gesicht kommen. Es hat irgendwann mal einer aus dem Osten, ich weiß es nicht, ein Zen-Meister gesagt, wo ist der Unterschied zwischen Westen und Osten? Der Westen guckt sehr gut nach außen und der Osten guckt sehr gut nach innen. Und der Westen tut so, wenn er nach innen guckt, als wäre es ein Außen. Also die innere Beobachtung fällt dem westlichen Menschen ungeheuer schwer. In der äußeren Beobachtung ist er sehr gut und hat ja deswegen auch diese ganzen technischen Entwicklungen zustande gebracht, die der Osten nicht hat. Und der Westen ist auch viel individualistischer. Der Osten ist viel mehr eingebunden in übergreifende Strukturen. Also man könnte sagen, der Osten hat das fischige Prinzip viel stärker bewahrt. Der Westen hat sich davon sehr, sehr stark getrennt und setzt allein praktisch auf diese uranische Entwicklung, ist aber meiner Ansicht nach inzwischen bis an die Grenze des Erträglichen gekommen und kann es nicht mehr weiter fortführen. Wir leben praktisch am Rande der Katastrophe.
Aber es ist doch eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung. Also die Innenschau oder der Gehorsam wie im Fischezeitalter, ja, die Mystiker im Fischezeitalter und jetzt abgelöst immer mehr durch die nach außen gerichtete Sicht, das Materialistische, das Verantwortungslose, aber auch das Individualistische. Das ist ja eine Weiterentwicklung.
Ja, ein Stück sicher, ein Stück sicher, Frau Riedere. Das Problem ist immer das rechte Maß. Also es ist sicher
genau.
ein Vorteil, die persönliche Entwicklung als Möglichkeit in Angriff zu nehmen und nicht einfach nur sich als Teil einer kollektiven Gruppe zu definieren. Die Frage ist nur, wie weit geht es? Nicht der Wassermann,
genau.
Der also interessanterweise sind ja die Mystiker gerade an der Schnittstelle entstanden, als das Wassermannzeitalter sich langsam bemerkbar gemacht hat und das Fischezeitalter noch sehr stark wirksam war mit seiner Selbstverständlichkeit der Transzendenz. Das war ja unstrittig. Und jetzt kam Wassermann-Impuls dazu und das hat dazu geführt, dass bestimmte Menschen hier manchmal im christlichen Bereich, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz oder Meister Eckhart oder auch der Böhme, nicht, das sind nicht alles Mystiker gewesen, die noch in einer sehr starken christlichen Tradition verankert waren, aber inzwischen jetzt diese persönlichen individuellen Impulse empfangen hatten, dafür besonders vielleicht veranlagt waren, auch persönlich, und dann einen eigenen Weg in die Verinnerlichung gesucht haben. Und so ist Wassermann eigentlich gedacht, ein eigener Weg in die Verinnerlichung. Und was wir aber gemacht haben im Westen, ist ein eigenmächtiger Weg ohne Verinnerlichung. Und das ist
falsch. Das finde ich aber sehr gut ausgedrückt gerade. Genau, ein eigenmächtiger Weg in die Verinnerlichung, ohne genügend Empathie, ohne auch Verantwortung zu übernehmen. Für die anderen, für die man ja auch mit Verantwortung übernehmen sollte, in gewisser Weise, ja. Oder Verantwortung für unseren Planeten. Und diese Übertreibung führt aber dazu, dass wir hoffentlich rechtzeitig kapieren, hey, so geht's nicht, das führt in den Abgrund, und daher ein Mittelmaß finden. Das könnte das sein, was man daraus lernen kann.
Es könnte knapp werden. Aber
es könnte knapp werden.
Weil es auch im Chat gekommen ist, Lilith. Ein Thema, das ich ja auch in einer vergangenen Sendung sehr ausführlich behandelt habe, aber mehr von der mythologischen Seite, die spielt ja auch in der Astrologie eine Rolle. Herr Freitag, bei Ihnen habe ich das gelesen. Aber vielleicht, Ursula, hast auch du da Berührungspunkte mit Lilith?
Ja, auch. Aber Herr Freitag kann das sehr gut erklären, besser als ich, glaube ich.
Ja, also Lilith ist ein sogenannter sensitiver Punkt. Also im Horoskop gibt es Planeten, aber es geht um unser Planetensystem, also um die Wandelsterne unseres Systems, also Sonne und Mond, die gelten bei der Astrologie auch als Planeten, werden berücksichtigt und dann Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Und das ist praktisch so das Kerngerüst. Aber es gibt gleichberechtigt Wirkpunkte im Horoskop. Horoskop ist ja wie eine Uhr. Man darf nicht denken, die Planeten schicken Strahlen, sondern sie sind eigentlich Zeiger innerhalb dieser Uhr, wo man etwas ablesen kann. Und dann gibt es also auch solche Punkte wie Lilith. Lilith ist der erdfernste Punkt der Mondumlaufbahn. Also der Mond läuft elliptisch um die Erde und der entfernteste Punkt ist Lilith. Und es gibt auch den erdnächsten Punkt, der heißt Priapus. Wird leider von den Astrologen meistens überhaupt nicht benutzt. Und dann einige wenige, die darüber geschrieben haben, haben ihn aber meiner Ansicht nach völlig falsch interpretiert. Was ist Lilith? Man kann an der astronomischen Sache kann man ablesen, welche Bedeutung Lilith hat in der Psychologie. Ist ein Mondpunkt, also muss es etwas mit dieser erlebnishaften Mondenergie, mit diesem Gefühl zu tun haben. Er ist der entfernteste Punkt, also da ist die Distanz angesprochen. Distanz ist immer Wassermann. und ist extrem, ist ja der entfernteste Punkt, also ist extrem drin und extrem ist immer Pluto. Also ist eine Mischung aus Mond, Uranus und Pluto. Und wenn man das astrologisch interpretiert, könnte man sagen, es ist ein extrem eigenwilliger Drang oder einfach auf gut Deutsch, es ist ein Punkt der Leidenschaft. Lilith bedeutet Leidenschaft, im Guten wie im Schlechten. Es geschieht oft nichts, also gerade in Beziehungen, nichts ohne Lilith, weil Leidenschaft da sehr wichtig ist. Aber es wird durch Leidenschaft natürlich auch unwahrscheinlich viel verdorben. Der gegenteilige Punkt, Priapus, ist ein ganz weicher Punkt. Und das wird oft nicht gesehen, auch von denen, die ja mit Priapus schon mal gearbeitet haben, weil sie haben auch einen völlig falschen Namen für diesen Punkt genommen. Priapus ist ein kleinasiatischer Fruchtbarkeitsgott. Und ich hatte mal eine Psychologin da in der Beratung und die hat mich aufgeklärt, was das bedeutet. Ich wusste das gar nicht. Und sie sagte, ich denke da immer an Priapismus. Ich sage, Moment mal, was ist das denn? Priapismus. Ja, meinst du, das ist eine zwanghafte, schmerzhafte Dauererektion des Mannes. Ach Gott, sage ich, aber doch nicht mit Priapus. Priapus ist ein ganz weicher Punkt, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Der kann mit Mars zusammen eher in die Richtung Impotenz gehen, aber auf gar keinen Fall in eine schmerzhafte Dauererektion. Also wo Priapus steht im Horoskop, ist der Mensch sehr, also höchst sensibel, höchst sensibel. Und wichtig ist, dass man weiß, es ist keine Achse. Das ist nicht wie die Mondknotenachse, wo man sagt, aufsteigender Mondknoten und absteigender Mondknoten stehen sich exakt gegenüber. Priapus kann bis zu 27 Grad aus der Achse schwanken. Es bleibt letztlich in der Achse, aber nicht so, dass man sagt, genau, Priapus umspielt das in großen Schwingungen. Lilith geht vor und zurück in viel kleineren Abständen. Also man muss beide Punkte extra berechnen. Man kann nicht einfach sagen, wenn ich Lilith habe, weiß ich auch, wo Priapus steht. Und es lohnt sich, wenn Astrologen diese Sendung hören, würde ich immer sagen, es lohnt sich, nach der genauen Ephemeride zu gucken. Die gibt es etwa bei Astrodienst in Zürich, kann man sich das kostenlos anzeigen lassen. Und es gibt auch Astroprogramme, die das tun. Es ist die interpolierte Lilith und der interpolierte Priapus. Das sind die genauen Punkte. Und die funktionieren. Es ist sehr, sehr erhellend, diese beiden Sachen im Horoskop mit einzubauen. Oft wird manchmal erst das Verhalten eines Menschen deutlich, wenn man beide Punkte kennt.
Astrologie und Vorhersagen ist ja so ein Thema, ne? Also also die Astrologie, die sich aus der Theosophie entwickelt hat, die sagt ja, dass man diese Vorhersagen mit einer sehr hohen Genauigkeit dann irgendwo treffen kann, soweit ich das verstanden habe. Ursula, du hast in einem Vorgespräch einmal gesagt, dass man Todesdaten errechnen kann. Und das finde
Also
ich.
ich kann das nicht, ja, sage
Ja.
ich gleich dazu.
Weil
Ich habe
das
mich
hat mich,
damit nie
Entschuldigung,
beschäftigt.
das hat mich erinnert an diese Palmblatt-Bibliotheken, die nennen sich ja auch Astrologen interessanterweise. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Herr Freitag,
Ja,
und
ich
Ursula.
weiß, ich kenne
Ja.
davon, ich habe davon gehört.
Es scheint so eine Art indische, also ich habe da unlängst auch eine Sendung zu diesem Thema gemacht von jemandem, der dort war und das also aus erster Hand erfahren hat. Und auch dort ist bei manchen Menschen, die dorthin kommen, dann das Todesdatum gespeichert oder wie auch immer, können die das dem dann sagen und so. Das finde ich ist ja ein äußerst heikles Thema, vor allem was jetzt Self-fulfilling Prophecies angeht. Also selbst.
Aber genau, das ist der Punkt, Tarek. Also ich habe oft Probleme oder bin sehr, sehr vorsichtig, wenn ich zum Beispiel sehe, um die und die Zeit werden riesige Schwierigkeiten auftauchen, die man sieht auch Krankheiten voraus, ja. Man kann es sehen, oder jedenfalls ich kann es sehen. Man könnte das Todesdatum berechnen. Es gibt Leute, die machen das. Die finde ich aber sehr unheimlich. Die eine Frau, die das macht, die kenne ich. Das ist eine sehr unheimliche Frau. Ich bin der fixen Überzeugung, egal wie das Horoskop aussieht, man hat sein Leben zu ganz großen Teilen immer noch in der Hand. Also wenn jemanden prophezei, dann und dann oh, schwere Erkrankung, dann wird der Mensch, wenn er ein bisschen dazu prädestiniert ist, mir zu glauben oder ein gläubiger Mensch zu sein, einer, der gerne anderen was glaubt, wird er krank oder stirbt. was er vielleicht nicht würde, wenn ich sagen würde, hey, deine Gesundheit ist fantastisch, alles geht gut. Also man muss
Der
persönlich vorher sagen,
Placebo-Effekt ist ja das andere, ne, was
genau,
extrem
das ist der
stark ist.
Punkt. Und mit dem arbeite ich, also ich arbeite mit guten Affirmationen, rede niemandem was ein, sondern ich versuche jeden Menschen dort in seine Eigenermächtigung, eigentlich ein unsympathisches Wort, aber das einzig Treffende, das ich kenne, dass der Mensch erkennt, er ist selber der Herr seines Schicksals. Es gibt natürlich Gegebenheiten und Außenpunkte, die sind fix, aber im Grunde ist man der Herr seines eigenen Schicksals, seiner Krankheiten, sogar seines Todeszeitpunktes. Der Frank Stoner war ja, weiß nicht, ob du den kennst, Frank Stoner, der macht ganz interessante Sendungen, der war
Ja,
ja
ich
bei
hatte
den Palmen.
letztens das Vergnügen mit dem Frank und noch ein paar, die haben mich dazu einen Podcast eingeladen.
Ah, ja, dann kennst du ihn, genau. Ein ganz sympathischer Kerl und weiß sehr
Zum
viel.
NASA-Podcast.
Das habe ich gehört, war tolle Sendung. Der war eben dort und hat erzählt, über die Vergangenheit haben die sehr genau Bescheid gewusst, aber über die Zukunft haben sie ihm was komplett Falsches gesagt, ja. Das beweist ja, das, was ich, wovon ich überzeugt bin, dass man seine Zukunft jederzeit ändern kann. Man kann sie ändern, egal was im Horoskop steht. Es steht im Horoskop und wird dann punktgenau so eintreffen, wenn ich nicht was ändere. Also für mich geht es immer darum, im Horoskop herauszufinden, in welchem Maße ist der Mensch sehr, sehr reduziert oder wie kann man das nennen? Denkt nicht weiter oder traut sich nichts zu. Und da ist meine Arbeit, den Menschen zu erklären, hey, you get it, du kannst es. Ja?
Ne.
Und da, dann kann man sein Leben ändern. Und ich gebe ihm aufgrund seiner persönlichen Struktur die Mittel an die Hand. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht können, diese Mittel dann erkennen und glauben, es ist alles vorherbestimmt. Das ist ein Quatsch. Es ist ganz, ganz wenig vorherbestimmt. Sehr viel weniger, als man denkt. Und der Todeszeitpunkt genauso. Es gibt Krebserkrankte, die im Spital liegen und in den letzten Zügen liegen und dann kommt der Arzt vorbei und die Schwester und der Arzt sagt, ich meine, das ist verbrieft, das ist tatsächlich so passiert. Der Arzt sagt zur Krankenschwester, ah, der ist morgen nicht mehr da. Und der Patient versteht das so, ah, morgen kann er nach Hause gehen. Und freut sich und ist in einer Stunde gesund und geht nach Hause. Obwohl er vorher ein Todeskandidat war.
Ja, der Placebo-Effekt. Ja. Herr
Ja,
Freitag,
mein.
wie sehen
Ja.
Sie das? Den Todeszeitpunkt fährt. Kann man das und mit Astrologie und dann soll man das? Oder wenn das jemand wissen will von mir, also ich weiß zwar nicht, warum er das wollte, aber ja.
Also das ist zum Beispiel ein wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen klassischer Astrologie und psychologischer Astrologie. Die Klassiker glauben das. Die psychologischen Astrologen vehement nein. Das geht sogar so weit, dass man als jetzt psychologischer Astrologe im Deutschen Astrologenverband ein Gelöbnis unterschreiben muss. Niemals werde ich jemanden das Todesdatum versuchen vorauszusagen. Das muss ich gewissermaßen versprechen.
Ja, das
Ich halte
verstehe ich
das
auch, weil
aber.
ja gerade der Psychologe sich darüber bewusst ist, wie stark so eine Affirmation wirkt, ne?
Ja. Aber es ist auch sachlich nicht möglich, obwohl Menschen Tod vorauswissen können. Aber es hat mit Astrologie nichts zu tun. Das habe ich selbst von glaubwürdig gehört, von einer Frau, die gesagt hat, als ich meinen Mann da in der Küche vor mir sitzen sah, saß der Tod auf seiner Schulter. Und da war noch nichts zu sehen. Und in einem halben Jahr war er tot. Also aber das hat mit Astrologie nichts zu tun. Es gibt Vorahnungen und sehr sensitive Menschen, hochsensible Menschen, die da hineinspüren können. Das Horoskop kann man so sagen, es gibt Konstellationen, die sind typisch für den Tod. Das ist die Kombination von Saturn, Neptun und Pluto. Saturn, Neptun und Pluto, die drei Kräfte. Saturn ist Steinbock, Neptun Fische, Pluto ist Skorpion. Eventuell noch in Verbindung mit Aszendent, also Widder. Energie. Aber das heißt nicht, dass das zum Tode führen muss. Es heißt nur, dass das in schwere Bedrängnis führt.
Genau.
Das führt in schwere Bedrängnis. Welchen Charakter das konkret annimmt, weiß ich nicht als psychologischer Astrologe. Es kann sein, dass meinetwegen das Kind stirbt eines Menschen. Das ist schwere Bedrängnis. Es kann auch nur eine schwere Krankheit sein. Es kann ein Unfall sein. Es kann ein herber finanzieller Verlust sein. Das Leben wird an der Stelle extrem eng. Es muss aber nicht tödlich sein. Also ich kann nicht wissen, bis zu welcher Tiefe so eine Energie vom Leben durchschlägt. Ich kann Trends sagen, wenn solche Energie zu sehen ist in der Prognose. Es kommen schwere Zeiten auf sie zu und ich kann sogar ungefähr den Zeitraum auch eingrenzen und sagen, das dauert 2 Jahre oder etwa diese Zeit, wo sie sich darauf einrichten müssen, dass das Leben eng und anstrengend für sie wird. Unter Umständen auch krank oder gefährlich oder irgendetwas. Ich kann aber nicht sagen, aus welcher Ecke genau die Bedrängnis kommt. Und ich kann auch nicht sagen, ob sie zum Tode führt. Also das habe ich nun selbst, man macht das ja als Astrologe auch ganz gern, erlebt. Ich habe meine beiden Eltern bis in den Tod begleitet. Und mein Vater ist zuerst gestorben, sehr viel früher als meine Mutter, über 10 Jahre früher. Da war ich mit Astrologie noch ein bisschen optimistischer und habe also auch gedacht, wann könnte er denn sterben? Und ich habe sogar einen Tag gesagt, aber das war reines Glück. Und später meine Mutter, die ist 96 geworden, war sehr schwach und hätte eigentlich so von der körperlichen Disposition jeden Tag sterben können. Und da habe ich auch geguckt und sage, ja, wann könnte es denn sein und so weiter. Es gab so viele Möglichkeiten. Sicher an dem Tag, wo sie gestorben ist, waren diese Energien auch deutlich gestellt. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten auch vorher. Man kann es nicht. Ich habe oft gedacht, es könnte sein, diese Woche stirbt die Mutter. Schwach genug ist sie ja auch. Und jetzt kommen noch diese Energien dazu. Und sie ist nicht gestorben. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir wissen es letztlich nicht. Ich kann ja auch nicht einfach ein Horoskop in die Luft setzen und sagen, guck, jetzt ist ein Mensch geboren. Über Geburt und Tod haben wir keine Macht. Macht man irgendein Horoskop und sagt, ja, jetzt müsste ja ein Mensch geboren sein. Ich habe ja auch ein Horoskop. Nö, muss nicht.
Ne? Okay,
und genauso kann ich auch
sein.
Das Ende nicht voraussagen und sagen, jetzt ist eine komische Konstellation, da wird ihm der Lebensfaden abgeschnitten. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein sehr bedrängtes und schwierige Lebensphase ist. Die kann zum Tod führen, muss aber nicht.
Es kann dann alles Mögliche sein, von Depression oder Unfall, wie Sie gesagt haben, oder Probleme mit der Familie, die einem Kummer machen. Es kann alles Mögliche sein. Aber ganz oft ist es so, dass im Horoskop etwas angezeigt wird. Zum Beispiel große Energie, plötzlicher Stopp. Das kann erlebt werden, zum Beispiel schnelle Autofahrt, plötzlicher Stopp, Crash, Unfall. Oder aber man weiß es, dass diese Energie ansteht und arbeitet bewusst damit. Und lernt zum Beispiel Boxen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr platt, aber genauso funktioniert es. Das ist meine Erfahrung, dass man die Energien, die angezeigt werden, bewusst in Angriff nimmt.
Ja, ich möchte was dazu sagen, Herr Ubaldi. Ich erinnere mich an das Buch, was der Detlefsen geschrieben hat. Ich glaube, Schicksal hat Chance. Und der liebte ja sehr die Steinbock-Energie und hat dann folgendes Beispiel gebracht. Ich halte das für falsch, aber ich will es mal schildern. Er sagt, wenn man sieht, dass da im Transit Steinbock-Energie, also die ernste Energie, nicht die das Leben schwer macht, wenn die im Anflug ist, dann soll man sich darauf einstellen. Also ähnlich wie das Frau Riedere jetzt sagt, das ist ja auch in Ordnung. Aber er sagt dann, was sollte man machen? Das wird teilweise richtig absurd, bizarr. Man sollte die Wände schwarz streichen. Man sollte sich einen Totenkopf an die Wand hängen. Man sollte nur noch Tee trinken. Man sollte Friedhöfe besuchen, nicht? Ernste Musik sich auflegen und so weiter. Das kann man ja alles meinetwegen machen. Nur jetzt hat er eine interessante Schlussfolgerung dran gehängt und die stimmt nicht mehr. Er sagt, dann hat man dem Gott des Saturn genug geopfert, aktiv, mit Freiwilligkeit, und dann ist man also davon verschont, dass einem unfreiwillig schlimme Dinge passieren. Also etwa ein Unfall und man liegt dann im Krankenhaus, sagt er, und dann werden Tote über den Flur geschoben und dann kriegt man ja auch nur Tee. Also dann kriegt man unfreiwillig das, was man freiwillig nicht getan hat. Und das stimmt nicht, meiner Ansicht nach. Es könnte durchaus sein, dass man alles das tut, was der Detlefsen da reingeschrieben hat, und das Unglück kommt von einer ganz anderen Seite. Es kann auch sein, dass nichts kommt. Kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass ein Kind verunglückt. Und man kann nicht das Schicksal austricksen, das will ich damit sagen. Die Astrologen stehen in der grundsätzlichen Gefahr zu meinen, sie könnten irgendwie das Schicksal austricksen. Und da würde ich immer heftig widersprechen und sagen, vertut euch da nicht mit den Ecken, das geht nicht. Ich habe
Ja,
das
aber das.
Schicksal nicht in der Tasche.
Also man sieht gewisse Zeitqualitäten auf denjenigen zukommen,
Ja.
aber man kann nicht sagen, wie sich die dann konkret auswirken auf sein Leben,
Genauso ist
welche.
es. Genauso ist es. Man kann sich darauf einstellen innerlich, aber man kann nicht sicher wissen, was passiert. Also die psychologischen Astrologen würden das strikt so deuten und sagen, das ist eine innere Prägung. Dazu muss jetzt noch das Schicksal kommen. Es sind immer für den psychologischen Astrologen zwei Faktoren. Er sagt, innen werde ich durch Horoskopenergien bestimmt. Das Schicksal hat eine gewisse Eigenläufigkeit und erst aus dem Zusammenspiel von Horoskopenergien und Schicksal entsteht das konkrete Leben. Und das kann ich nicht. Es gibt viele Astrologen, die sagen, nein, das Schicksal steht auch schon im Horoskop. Das sind die Klassiker. Würde ich immer heftig widersprechen als psychologischer Astrologe und sagen, das Schicksal hat eine Eigenläufigkeit. Es ist sicher nicht unabhängig vom Horoskop gedacht. Über beide gibt es für mich als gläubigen Menschen eine himmlische Regievorsehung genannt, die beides zusammenbringt. Also das Schicksal hat schon seinen Sinn, damit das Horoskop sich in einer bestimmten Weise entwickelt. Aber man kann nicht einfach nur ins Horoskop gucken und sagen, das droht mir und da weiß ich ganz genau Bescheid und da kann ich einen Bogen drum machen, mich darauf einstellen. Ich werde auch als bewusster Astrologe vom Schicksal überrascht. Und deswegen, wenn Klienten zu mir kommen, lasse ich mir das erzählen, wie ihr Leben gelaufen ist und was sie vielleicht vorhaben, damit ich mir so ein Bild von ihrem Schicksal auch machen kann. Und dann kann ich mitreden. Aber ich kann nicht einfach sagen, lassen Sie mal sein, ich gucke mal in Ihr Horoskop, Sie brauchen mir gar nichts erzählen, ich sehe das schon. Das geht nicht.
Was ist das Schicksal? Fragt jemand im Chat.
Ja, Schicksal ist das Zugefügte von außen, nicht? Schicksal ist Geschickte, was uns geschickt wird vom Leben.
Das
Wer
geschickte
dahinter
Heil.
schickt, ist ja erstmal eine offene Frage. Aber Schicksal ist etwas, was jeder erlebt. Das sind, können Zufälle sein, nicht? Also irgendetwas, was im Leben passiert, was ich nicht vorher weiß. Es kann auch angenehm sein, muss nicht immer Unfall oder Krankheit sein. Es können ja auch angenehme Überraschungen sein. Und ich muss damit anschließend umgehen. Und da brauche ich natürlich dann meine Horoskopenergien. Nehmen wir mal ein Beispiel. Positives Beispiel, jemand macht einen Lottogewinn. Das ist ja nicht einfach dann so, dass seine Probleme gelöst werden. Wenn er jetzt sagt, gut, ich habe da eine halbe Million gewonnen, jetzt gebe ich meinen Beruf auf und lebe herrlich und in Freuden und genieße das, passiert nämlich sehr oft in der Art, habe ich mir sagen lassen, dann ist das Geld irgendwann alle, der Beruf ist auch weg und der Mensch ist, landet irgendwann in der Stütze. Ja, dann hat er mit seinem an sich guten Glück, was er hat, einem Lottogewinn, was ja zunächst ihn aus vielen Sorgen befreit haben kann, hat er aber falsch gehandelt. Aber auch mit guten Sachen kann man etwas verderben. Man kann auch aus schlechtem Schicksal etwas Gutes machen. Das ist eben die Sache in meiner Freiheit. Es gibt viele Menschen, die haben eine schwere Kindheit gehabt und haben sich da herausgearbeitet. Andere sind verwöhnt worden als Kind, haben sich hängen lassen. Also man weiß nicht, wie das im Einzelnen passiert. Das Schicksal, die Eltern sind das erste Schicksal, was man hat, das wichtigste Schicksal, das Elternhaus ist auch Schicksal. Ich habe mir die Eltern nicht
Schicksal heißt ja
ausgesucht.
das geschickte Heil, ja. Und ich glaube, dass es so ist, dass Schicksal, das Schicksal ist nichts anderes als eine Reihe von Gelegenheiten, die man aus verschiedenen Gründen erhält. Oft
Ist
ist die
richtig, sehe ich
Bezeichnung,
auch
ja,
so.
okay. Oft ist ja die Bezeichnung, ja, das ist mein Schicksal, einfach nur eine Ausrede. Das kommt von außen irgendwo, hat mit einem selber nichts zu tun und man ist dem hilflos ausgeliefert. Und das glaube ich nun gar nicht, weil wenn man sich
Nein, das
anschaut,
stimmt auch nicht. Nicht, das
genau,
will ich auch so sehen. Das stimmt nicht.
wie
Also
Menschen
das
in
Schicksal.
verschiedenen, in derselben Situation, Kinder mit Säufereltern zum Beispiel oder ganz arm, die in ganz armen Familienstrukturen aufwachsen, der eine macht was daraus oder ändert sein Schicksal und der andere lässt sich einfach treiben. Was man daraus macht, liegt fast immer bei einem selber. Und ich glaube überhaupt immer, weil wenn man das aus einer höheren Perspektive sich anschaut, dann ist es eine Gelegenheit, Zu zeigen, was man kann. Das denke ich.
Ist eine
Und wenn man es
Herausforderung. Da
eine
steht quasi immer
Herausforderung.
Herausforderung. Und letztlich steht über allem praktisch diese uralte Weisheit, werde der du bist, werde der du bist. Das
Und wer
Horoskop,
ist man? Genau.
ja,
Werde
das
der du bist
Horoskop.
in diesem Leben, werde der du bist in diesem Leben und werde der du bist im großen Ganzen.
Naja,
Nämlich
gut.
souverän und göttlich. Und dabei will ich das Wort göttlich nicht als Gott verstanden wissen, sondern einfach diese unendliche Schöpferkraft. Und die haben wir alle. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann das nicht oder mein Schicksal verhindert das immer, weil die Probleme von außen kommen. Bei allen Fällen, die ich erlebt habe, sind die Probleme zwar von außen gekommen, aber mit den eigenen Fähigkeiten, die man im Horoskop sieht, kann man damit was ändern. Das ist erstaunlich, wie viel man ändern kann. Aber die meisten Menschen wollen das nicht, weil sie glauben, sie können es nicht.
Es ist so kann ich noch ein bisschen ergänzen. Man muss das Leben gewissermaßen in einer bestimmten Dynamik sehen und sagen, es hat einen Anfang im Elternhaus und hat eine entscheidende Fortsetzung im Erwachsenenleben. Und im Elternhaus bin ich ja ausgeliefert. Die Eltern sind wie der liebe Gott, könnte man sagen. Da ist die Allmacht der Eltern praktisch für mich Gesetz. Und ein Kind tüftelt jetzt unter diesen Bedingungen aus, wie es am besten auf seine Rechnung kommt, wie es Liebe bekommt, Zuwendung bekommt, positive Rückmeldungen von den Eltern. Und die Eltern haben natürlich ihre Macken auch, nicht? Ihre Vorlieben und ihre Ängste. Das Kind kriegt das sehr gut raus und versucht sich da so einzupassen, dass es am besten zurechtkommt. Auf diese Weise entsteht das, was die Transaktionsanalyse Skript genannt hat. Das sind charakterliche Prägungen, die das Kind sich einübt, um den Eltern zu gefallen. Die stimmen aber nicht unbedingt mit dem Horoskop überein in seiner Ganzheit. Das ist immer nur ein Teil des Horoskops. Und es stimmt auch nicht unbedingt überein später beim Erwachsenen, wenn er mit anderen Menschen zu tun hat. Dann stellt er plötzlich fest, was mit den Eltern am besten funktioniert hat, funktioniert draußen nicht mehr am besten. Und dann ist der entscheidende Punkt, ob ich jetzt, erst macht man das natürlich und sagt, dass die da draußen, die spinnen, die haben nicht recht, ich habe recht, ich habe das ja so erlebt. Man in der Beziehung nicht gibt es die entsprechenden Machtkämpfe, man versucht den anderen auf seine Seite zu ziehen, obwohl der von einer ganz anderen Ecke her geprägt ist. Die Frage ist, ob man irgendwann zu dieser kritischen, demütigen Selbsterkenntnis kommt und sagt, mit mir stimmt eben auch etwas nicht. Ich bin auch nicht rund, wie das Horoskop mich gedacht hat, sondern ich bin einseitig im Elternhaus mit meinen Schwerpunkten geprägt worden und mit meinem Schatten. Und ich muss jetzt als Erwachsener, das kann ich als Mensch, mit meiner Freiheit dran arbeiten, damit ich mit anderen Menschen besser zurechtkomme oder in meiner Beziehung glücklicher werde. Das ist eine
Ja,
freie Entscheidung.
das ist so. Und ich sehe das noch ein bisschen anders. Man kann auch sagen, okay, ich habe bisher, weil ich mich angepasst habe im Elternhaus, um zu überleben, habe ich bisher haargenau das Richtige gemacht. Es hat
Ja,
gestimmt. Ja? Es
da
war
war es
eine
auch
tolle,
richtig. Für das Kind
genau,
war
da war
es
es richtig.
richtig.
Es war eine tolle Überlebensstrategie. Aber jetzt habe ich es zu lange richtig gemacht. Jetzt sollte ich war erfolgreich. So kann man das durchaus sehen und es ist viel, viel liebevoller, das so zu sehen. Ich war total erfolgreich, ich bin ein Überlebender und jetzt erkenne ich, ich bin so stark gewesen, weil ich es überhaupt überlebt habe. Und jetzt ändere ich meine Strategie, weil die Bedingungen andere sind.
Ja, das ist diese Neuentscheidung. Die Transaktionsanalyse nennt das Neuentscheidung. Es ist
Genau.
ein Pferdefuß dabei, den man ins Auge fassen muss, und das ist die Angst.
Der Angst ist
Kinder
sowieso
haben,
der größte Motivator überhaupt.
ja, es ist, man muss durch die Angst dann durchgehen. Also es gibt so einen alten Spruch in der Psychologie: Dort, wo die Angst sitzt, da geht's lang.
Da musst du hingehen, genau.
Man muss
Genau
der
das ist der
Angst
Punkt.
standhalten. Man muss wissen, wenn man seine Überlebensstrategien als Erwachsener etwas ändert, wird man dieser Angst begegnen, dieser Verunsicherung und auch einer gewissen Ungeübtheit. Weil das Neue ist ja noch nicht sofort vernünftig im Griff. Man macht es auch teilweise dann übertrieben oder falsch oder ungeschickt. Und man muss einiges aushalten. Und den Mut haben, das ist eine Frage der Tapferkeit, zu sagen, Ich will das aber tatsächlich in Ordnung bringen. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Ich habe gemerkt, dass da Defizite sind und ich lasse nicht locker. Wer das nicht wagt, aus irgendwelchen Gründen, der bleibt stecken. Und
dann
dann
würde ich
ist
aber
das
so einem Menschen,
Erwachsene-Leben schwierig.
dann würde ich so einem Menschen aber auch klar machen, dass er richtig gehandelt hat bisher, weil seine Angst so groß ist, dass die Angst ihn allein durch das Vorhandensein zu Fall bringen wird. Also konfrontiere ich diesen Menschen mit seiner oder ihrer Angst und mache ihm klar, okay, diese Angst existiert, nimm sie einfach ernst, das ist ernst und wichtig, denn sie hat dich geschützt. Also dieses negative Sehen oder alles negativ zu sehen und zu bewerten, das ist ein Problem. Ich bewerte das positiv und sage, okay, gut geschafft, gut gemacht. Du hast natürlich mega Schiss, ganz klar, hätte ich an deiner Stelle auch. Das ist sehr gut. Jetzt freu dich, dass diese Angst dich gerettet hat. Und jetzt nimm diese Angst als Begleitung, aber nimm die Angst nicht allzu ernst.
Okay, ja, sehr interessant, euch beiden zuzuhören. Also ihr ergänzt euch sehr schön, aber natürlich gibt es da auch so gewisse verschiedene Perspektiven auf das Ganze. Ich möchte jetzt noch ein bisschen zur Astrologie selbst zurückkommen, und wir kommen ans Ende der Sendung. Wenn jemand hier reinskypen möchte und irgendwelche spezifischen Fragen an meine beiden Gäste hat, dann soll er das jetzt tun. Also wie gesagt, der Link ist oberhalb des Ankünders und einfach raufklicken und dann kann man die Gäste da etwas fragen. Sehr gerne. Am Ende möchte ich aber jetzt noch auf, es ist ein bisschen so die Gretchenfrage, ne? Also Astrologie wird ja jetzt als etwas gesehen, wo die Gestirne uns beeinflussen. Ja? Was, und ihr beide habt euch sicher darüber schon Gedanken gemacht, welche Wirkmechanismen da eigentlich zum Tragen kommen. Warum ist das so? Warum kann ich aus dem Stand der Gestirne, warum soll das so sein überhaupt?
Ich glaube nicht, dass das irgendjemand weiß. Es gibt darüber viele Theorien, also einige Theorien, aber schlüssig beweisen kann man nichts. Also ich denke schon, dass die Gestirne eine Frequenz haben, so wie die Erde ja auch eine Eigenfrequenz hat. Und wenn Gestirne zueinander stehen, in einem bestimmten Winkel nennt man das, dass es da Blockaden gibt oder gute Ergänzungen, dass die eine Schwingung die andere Schwingung ergänzt. Und das nennt man dann gut beleuchtet, dass irgendeine Konstellation gut beleuchtet ist. Das heißt, das wäre eine physikalische Erklärung und ich denke, die gibt es auch. Wir können sie nicht messen, aber wir können sie noch nicht messen. Das ist genau wie beim Mond, ein ganz bekanntes Beispiel, ne? Dass der Mond einen physikalischen Einfluss hat, ist bekannt. Mein Vater war zum Beispiel
auf das Wasser, natürlich die Gravitation, ja, aber dass sich dadurch dann so ja, in unserem Leben so diffizile Dinge ändern, ja, mit denen dann der Mond oder irgendein anderes Gestirn verbunden wird. Und bei anderen Gestirnen ist der gravitative Einfluss dann so derartig minimal. Das ist also das, ja, keine Ahnung, ja, aber vielleicht geht es da um Qualität und nicht Quantität, keine Ahnung. Ja.
Das ist die eine Erklärung und da sind wir noch nicht in der Lage zu erklären, welche Energien das sind. Ich denke, noch nicht in der Lage. Und die zweite Erklärung ist die alte Weisheit wie oben so unten. Dass einfach, wie die Gestirne stehen, eine Spiegelung ist, wie es in unserem Inneren steht, ein Abbild.
Ich meine, in den 50ern gab es eine Studie der RCA, die Radio Community Association, glaube ich, heißen die. Egal, jedenfalls kam da raus, dass der Winkel der äußeren Gasriesen, ich glaube, es war Uranus und Neptun, die Leitfähigkeit der Atmosphäre in der Erde beeinflusst. Und das haben diese Radioleute hat das interessiert, weil natürlich dann die Ausbreitungsqualität oder die Möglichkeiten des Radiofunks dann ganz andere waren oder dadurch eben beeinflusst wurden. Aber Herr Freitag, das erklärt das ja auch nicht. Sie haben sich sicher auch schon mal Gedanken dazu gemacht.
Ja, machen alle Astrologen. Also wie gesagt, es gibt diese zwei grundsätzlichen Ansichten. Die einen sagen, es gibt da irgendwelche Wirkungen, ähnlich wie der Mond wirkt, gibt es auch physikalische Wirkungen von den anderen Himmelskörpern, aber da würden zum Beispiel die sensitiven Punkte ja schon mal gar nicht mehr in Betracht kommen. Das wären ja alles eben Wirkungen, die man von Planeten erwartet. Was ist da mit Aszendent, was ist mit MC, was ist mit Mondknotenachse, was ist mit Lilith und Priapus? Die würden da alle schon mal rausfallen und die haben ja offensichtlich eine ganz starke Wirkung. Es gibt dann in der Astrologie Methoden wie Progression, Sonnenbogendirektion. Das sind reine rechnerische Methoden, die haben mit den aktuellen Ständen am Himmel überhaupt nichts zu tun und haben doch eine prägnante Aussagekraft, was man nachweisen kann. Also da neige ich eher dazu, dass also dieses physikalische Modell, irgendwie gibt es da Wirkungen, wir wissen nur noch nicht welche, dass das Unsinn ist, sondern ich gehe davon aus, da hilft mir natürlich jetzt mein religiöser Standpunkt, dass da eine Himmelsuhr eingerichtet worden ist von der Schöpfung. Wir sind Teil dieses Planetensystems und wir haben da gewissermaßen vom Schöpfer eine Orientierung an den Himmel geschrieben bekommen, die wir im Laufe der Jahrhunderte langsam entziffern haben lernen können. Das genügt ja auch. Es ist so ähnlich wie ein Thermometer. Ich lese am Thermometer das Fieber ab, aber das Thermometer macht das Fieber ja nicht. So ähnlich ist die Himmelsuhr. Ich kann an der Himmelsuhr ablesen, welche Energiesituation, natürlich in Einschränkungen, nicht der menschliche Verstand ist da begrenzt, aber man kann doch sehr wichtige Dinge erkennen über die Zeitqualität und von Wirkungen weiß ich erstmal nichts. Ich brauche sie auch nicht als psychologischer Astrologe. Entscheidend ist ja, dass ich die Energiesituation verstanden habe, ob sie physikalisch erzeugt ist oder einfach eingestiftet unserer Wirklichkeit vom Schöpfer eingestiftet. Und wir haben sie langsam in Ziffern gelernt. Das ist letztlich egal. Hauptsache, wir können vernünftig damit umgehen.
Es gibt aber noch eine weitere Denkmöglichkeit, und zwar Astrologie gibt es ja schon, hat es schon zu Zeiten gegeben, an die, über die wir ganz wenig wissen, ja. Also vor Urzeiten, zigtausend Jahren. Die Frage ist, ob die Astrologie nicht einfach ein Teil des morphischen Feldes ist, weil es immer schon so gedacht wurde und geglaubt wurde. Ich meine, es ist wirklich im alten Indien, wo man noch nicht einmal die Funde wirklich so richtig entdeckt hat. Ich meine, die archäologischen Funde vor uralten Zeiten. Was ist, wenn dieses Wissen ins morphische Feld eingebrannt ist und wir daher etwas glauben, was immer schon geglaubt wurde? Darum funktioniert es auch. Funktioniert punktgenau, aber wir können, indem wir sagen, okay, ich sehe jetzt, was mich prädestiniert, ich will das ändern, das heißt, wir haben jederzeit die Kraft, uns nicht dagegen zu stellen, sondern uns zu erweitern. So sehe ich das eigentlich mittlerweile. Es ist etwas, das durch Einspeisung oder durch das Programmieren des morphischen Feldes schon ewig existiert, also ewig, sehr lange. Wir wissen den Anfang nicht.
Also mir gefällt das mit dem Thermometer sehr gut, der Vergleich. Das finde ich sehr schön. Also im Prinzip, es zeigt an, welche Zeitqualität da jetzt herrscht. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber wir stellen eben fest. Ne? Also das gefällt mir sehr gut.
Genügt eigentlich für die praktische Arbeit, Herr Al-Ubaidi.
Ja,
eigentlich. Und ist dieses Suchen nach irgendwelchen Wirkstrahlen, ist ja im Grunde ein typisch naturwissenschaftliches Denken. Das würde natürlich der Beweisbarkeit der Astrologie zugutekommen, wenn es sich so verhielt und man würde morphologische Felder irgendwie nachweisen können, die da mit den Planeten in Verbindung stehen. Aber man kann Astrologie auch anders beweisen. Man muss es nicht auf diese naturwissenschaftliche Art tun, wo man lineare Kausalität feststellt. Das ist ja Linearkausalität. C.G. Jung sprach da von der Synchronizität, dass man sagt, wie es da oben am Himmel abgebildet ist, so entspricht es auch auf einer psychologischen Ebene. Das kann man auch nachweisen. Ich bin sehr der Ansicht, dass man Astrologie tatsächlich beweisen kann, aber nicht, wie man es bisher versucht hat, sondern indem man der jetzige Versuch war bisher immer so, dass man, ich gucke ins Horoskop, mache Voraussagen, so müsste der Mensch sein und dann stelle ich fest, ist er nicht. Oder nur 50-50. Hat sich bisher nie bestätigt gefühlt. Kann es auch nicht. Man kann es nur so machen, indem man sagt, ich beobachte oder lass mir erzählen von einem Menschen, wie er lebt, und dann sage ich, so wie Sie das machen, brauchen Sie als Voraussetzung Ihres Lebens ganz bestimmte Energieverbindungen. Die sage ich Ihnen jetzt und ich zeige sie Ihnen anschließend auch im Horoskop und das stimmt hundertprozentig.
Genau.
Und das ist auch ein Beweis, ne?
Wie ist es eigentlich mit den neuen Planeten, die man jetzt massenweise findet? Ja, also die transplutonischen Objekte, Planeten, ich meine, man kann sich jetzt darüber streiten, auch bei Pluto, sagt man, aber es ist ja egal. Ne? Also es werden ja auch Himmelskörper, die keine Planeten sind, denen wird ja auch astrologische Wirkung zugeschrieben. Und man entdeckt ja jetzt, also Chiron, da ging es los, und es gibt ja jetzt sehr viele Planeten, die da draußen entdeckt werden. Gerade letztens gab es wieder eine Meldung, dass man, glaube ich, wieder ein, zwei neue entdeckt hat. Und aufgrund der Bahnabweichungen vermutet man sogar einen sehr großen Face-Planeten da draußen. Also groß heißt zwölffache Erdmasse, ein massiver Planet, kein Gasriese. Das würde mich jetzt noch interessieren. Wie spielt das denn zusammen? Heißt das, dass sich dann unser Erlebnisraum erweitert, unser astrologisches Spielfeld erweitert, dass sich unser Bewusstsein dann auch irgendwie erweitert? Lustigerweise, Pluto hat man ja 1933 entdeckt. Das war ja ein sehr prägnantes Jahr, vor allem in Deutschland natürlich. Also wie spielt das zusammen, wenn neue Planeten dazukommen? Das wird ja auch oft so als von Skeptikern jetzt, also ich habe nichts gegen Skeptiker, aber die also das alles für Humbug halten, ja, als Gegenargument angeführt. Ja.
Es ist ein Gegenargument, und man muss einfach sagen, es gibt viel mehr, als im Horoskop berücksichtigt wird. Das Horoskop ist eine Vereinfachung des Lebens, muss man sich immer klar machen. Genau. Das merkt man ja schon an den Aspekten, die die einzelnen Astrologen einzeichnen, welche sie nehmen, welche sie nicht mehr nehmen. Wichtig ist, dass man das Entscheidende versucht sichtbar zu machen. Wenn man alles ins Horoskop einzeichnen könnte, was denkbar ist, wird kein Mensch es mehr leben können. Wäre es genauso unübersichtlich wie das Leben ohne Astrologie. Astrologie ist Lebenshilfe, um an wesentliche Erkenntnisse zu kommen, um Menschen da einen Rat geben zu können. Also wenn man jetzt neue Himmelskörper entdeckt, dann werden die irgendwie auch eine Bedeutung haben. Ich denke meinetwegen an die Geschichte, Chiron haben Sie schon gesagt. Chiron ist meiner Ansicht nach Jungfrauenergie und hat gefehlt. Es fehlt der entsprechende Planet in der psychologischen Astrologie für die Jungfrau. Man nimmt da immer noch den Merkur. Die meisten Astrologen nehmen Merkur doppelt. Das ist meiner Ansicht nach falsch. Sondern Jungfrau ist Chiron und Merkur ist Zwilling. Denn da fehlt der 12. Planet, da hat man seit längerer Zeit schon die 4 Damen im Horoskop kennengelernt, Ceres, Juno, Vesta und Pallas. Das ist dieser Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars, zwischen Mars und Jupiter. Und Ceres ist der größte Brocken. Ceres wird seit 200 Jahren beschrieben, in einer Art, wo man sagen könnte, es passt zum Stier. Ich habe ihn für die Stierenergie auch genommen, seit vielleicht 10 Jahren benutze ich das so, und ich habe es immer wieder bestätigt gefunden. Also es gibt manchmal Neuentdeckungen, die genau eine Lücke schließen. Jetzt gibt es aber auch Energien, Planeten, Planetoiden oder Zwergplaneten, wo man sagt, naja, kann es da nicht was Besseres geben? Typisches Beispiel ist Pluto. Pluto ist Zwergplanet, ist eigentlich ein kleiner Planet. Und inzwischen hat man Quao entdeckt, der ist größer als Pluto. Könnte man sagen, vielleicht ist Pluto nicht das letzte Fundament, sondern Quaoa. Aber Pluto muss man sehen zusammen mit seinem großen Mond Charon. Der ist halb so groß wie Pluto. Der Schwerpunkt von beiden liegt außerhalb von Pluto. Eigentlich ist es ein Pluto-Charon-System. Er hat nur einen Mond, einen großen Mond. Und symbolisiert astronomisch gewissermaßen das, was man wie so ein Ehepaar, Liebe, Verbindung, die beiden. Und wenn man das als System nimmt, ist es größer als Quaoa. Darum nehme ich immer, sage, Pluto muss man mit dem Mond zusammen sehen, sonst ist Pluto plötzlich zu unwichtig. Und dann kommen auch die astrologischen Erfahrungen, wo man sagt, man hat mit Pluto ja gute Erfahrungen gemacht, verdammt nochmal, sehr gute, zutreffende Erfahrungen. Es gibt sicher neue Himmelskörper, die auch irgendwelche Schattierungen noch dazugeben können, aber ich brauche sie nicht unbedingt, das würde mich verwirren. Am Ende sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, und darum habe ich das zwar in meiner Astrologie dahin gebracht, dass ich sage, ich brauche 12 Planeten für die 12 Tierkreiszeichen, für die 12 Häuser. Ich brauche ein 12er-System. Aber damit ist auch gut. Und ich möchte nicht jeder kleinen Neuentdeckung hinterherlaufen und sagen, ja, vielleicht kriege ich da noch eine Information und dann gibt es da noch vielleicht errechnete Punkte, arabische Punkte und so weiter und so fort. Es gibt so viel Spielereien in der Astrologie, und am Ende ist die Klarheit, jemanden präzise zu sagen, das sind so Hauptprobleme in Ihrem Leben, an die müssen Sie sich orientieren. Das ist gar nicht mehr möglich.
Ja, es wird so kompliziert und total aufgesplittert. Okay. Und außerdem Es ist auch eine Erfahrungssache, also vielleicht in 30 Jahren.
Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass je mehr Planeten jetzt wir noch entdecken, desto genauer werden astrologische Deutungen, die sich auf diese beziehen.
Ich würde sagen, nein. Ja, es ist eher ein Problem.
Obwohl
Für
diesen,
andere.
sollte es jetzt wirklich noch einen großen Gesteinsplaneten ganz weit draußen geben, dann könnte doch durchaus sein, dass der ja noch relevant ist, ne? Also man vielleicht
Naja, es ist
erkennt.
so rum. Diese Zwölfer-Einteilung des Tierkreises, die kommt ja schon in der griechischen Zeit vor, ist ja eine Denkkonstruktion. Man muss ja sehen, wie entsteht das Horoskop. Wir haben einen Messkreis in der westlichen Astrologie von 360 Grad und haben den in 12 gleiche Teile geteilt. Das sind die Tierkreisabschnitte. Wie kommen wir da drauf? Durch astronomische Bewegungen, die wir aber mathematisch vereinfacht haben. Die Sonne läuft ja nicht jeden Tag genau einen Grad und sie läuft auch nicht 360 Grad im Jahr, sondern sie läuft 365 ein Viertel. Es stimmt ja nicht. Und der Mond läuft ja auch nicht 12 Mal genau im Jahr um den Tierkreis, sondern er läuft 12 Mal und ein bisschen. Das heißt, uns hat die Sonnenbewegung und die Mondbewegung auf die Idee gebracht, das haben die Alten eben schon in der Antike gemacht, dass sie sagen, das ist also ein Kreis, 360 Grad, und der muss in 12 Abschnitte geteilt werden und die haben einen ganz bestimmten idealtypologischen Charakter. Widder ist das, Stier ist das, Zwilling ist das. Da kann man drüber streiten, aber es ist eine idealtypologische mathematische Konstruktion. Die deckt sich nicht mit der Wirklichkeit, sondern da ist eine Denkfigur entstanden, die sich sehr bewährt hat. Und für diese 12 Tierkreisabschnitte brauche ich die entsprechenden Herrscher. Da brauche ich aber nur 12 und nicht 15 oder 16. Bringt mich nur durcheinander. 10 ist aber auch nicht richtig, weil ich dann zwei entsprechende Energien nicht richtig bedienen kann. Und es ist völlig in Ordnung zu sagen, dieses Zwölfer-System gibt uns eine gute Orientierung, daran sollten wir arbeiten. Das ist noch längst nicht allgemeingut, dass sich die Astrologen darüber richtig verständigt haben. Astrologie ist leider eine Wissenschaft, wo die Grundlagen umstritten sind. Einig sind sich alle Astrologen nur in den einen Punkt, es gibt eine Zeitqualität. Wie die aber genau gelesen wird, da geht es schon auseinander.
Also keine exakte Wissenschaft. Und in diesem Sinne soll jetzt auch meine letzte Frage verstanden werden. Wir haben über Zeitqualitäten gesprochen, Zeitqualitäten, die sich verändern. Kann man denn über die nächsten Jahre aus der Sicht der Astrologie da eine Aussage machen? Das kam jetzt sehr oft im Chat und ich finde es ja auch interessant. Also jetzt in Richtung Prophetie. Also kann man da irgendwo eine Prophezeiung machen? Lange jetzt da keine. Aber kann man irgendeine Aussage darüber machen, in welche Richtung das jetzt gehen wird, die über das, was eh offensichtlich ist, hinausgeht?
Soll ich was sagen dazu?
Ja, bitte.
Ja gut, man kann das tun, aber es ist nicht erfreulich. Es ist absolut nicht erfreulich, was ich dann sagen würde.
Na bitte.
Entscheidend sind die Langsamläufer. Also am entscheidendsten ist Pluto. Und Pluto ist also in der Vergangenheit etwa durch das Schützezeichen gegangen, so 17 Jahre, glaube ich. Und es war eine Zeit, die wir heute als Globalisierung bezeichnen würden. Ausdehnung der wirtschaftlichen Verhältnisse um die ganze Welt. Eine Verstärkung der Globalisierung. Inzwischen ist Pluto mitten im Steinbock. Und Steinbock ist also diese ernste und nüchterne und anstrengende Energie. Und wir merken inzwischen die Probleme und müssen uns mit denen herumschlagen. Und es sieht sehr dramatisch aus. Aber Pluto wird in, glaube ich, 6, 7 Jahren ins Wassermannzeichen treten. Und da wird es normalerweise noch ungemütlicher. Pluto im Wassermann ist typisch für Fanatismus. Es ist für Unruhen, für Revolutionen gerade da. Wir erleben einen Vorgeschmack im Moment durch die Aspektierung von Pluto zu Uranus. Wir hatten 7-mal ein Quadrat zwischen Uranus und Pluto, ist inzwischen vorbei, aber im Grunde hat sich Uranus und Pluto aufgeladen wie eine große Batterie. Pluto ist in Uranus ein Stück drin, auch wenn Uranus jetzt weiterläuft. Und Uranus ist auch ein Stück in Pluto drin, Pluto im Steinbock. Und das ist eine extrem zerstörerische, gewalttätige, rebellische Energie. Und man braucht ja nur in die Welt zu gucken, was da los ist. Es wird ja geradezu unter freiem Himmel ausgestellt, wie dramatisch das ist. Und eine ähnliche Energie wird entstehen, wenn Pluto ins Wassermannzeichen geht. Also ich würde sagen, und wenn man jetzt mit gesundem Menschenverstand anguckt, wie stark die Verhältnisse aus der Balance gekommen sind auf der Welt in den letzten 40 Jahren vor allem, Zeichen des Neoliberalismus, kann man getrost sagen, wir gehen sehr ungemütlichen Zeiten entgegen, sehr ungemütlichen.
Ursula?
Ja, das denke ich auch. Und
Okay.
der Fanatismus, und es ist tatsächlich eine verantwortungslose Energie, die deswegen zerstörerisch ist, zugleich mit extremem Fanatismus auf allen Seiten. Also ich denke schon, dass es zerstörerisch werden wird. Und zwar europaweit auf jeden Fall.
Zerstörerisch im Sinne von, ich meine, Weltkrieg 3, ne, von dem reden ja alle immer, oder das ist ja so die große Befürchtung. Und gerade in den letzten Monaten soll das ja eines der meisten Suchbegriffe gewesen sein. Jetzt gerade wieder Nordkorea,
Ja,
zerstörerisch
aber
in
das
dem
ist so eine
Sinn.
Sache, Tarek. Nordkorea ist ein totaler Fake, ja. Das findet nicht so statt, wie berichtet wird. Es wird absichtlich dorthin getrieben. Die Energien verlangen das nicht unbedingt zwingend, ja, sondern es wird absichtlich dorthin getrieben. Das heißt, wenn wir als Gemeinschaft, ja, das klingt immer so nach Wischiwaschi, ist aber sehr konkret, wenn jeder Einzelne von uns verstehen würde, dass es auf ganz was anderes ankommt, nämlich Verantwortungsbewusstsein, liebevoller Umgang mit sich und den anderen, das übliche Blabla, das aber das Wichtigste ist im Leben, dann könnten wir das ignorieren und dann würde die Sache nicht dermaßen, würden diese verantwortungslosen Entitäten und Energien ein ganz schwieriges Spiel haben. Aber das wird nicht der Fall sein.
Die meisten
ja,
der
denke ich auch so. Denke ich auch so. Es wird nicht der Fall sein, so wie man die Menschen kennt, werden sie schlimme Erfahrungen machen müssen, ehe sie sich ändern können. Und es gibt aber meiner Ansicht nach eine andere Art der Zerstörung, als wir vielleicht denken. Dritter Weltkrieg kann sein, muss es aber gar nicht sein, sondern die moderne Art ist eher ein anderer Zerfall. Die Staaten werden unregierbar, sie werden Failed States. Das sieht man schon in vielen Bereichen. Das kann in Europa auch gehen. Also die Gefahr sehe ich also eher in innerer Zerrüttung, in Unsicherheit des normalen bürgerlichen Lebens, in Bandenbewegungen, Unruhen, Vandalismus, also praktisch die normale Sicherheit, die Menschen bisher so selbstverständlich genießen konnten, die geht kaputt. Und das
genau.
ist auch nein, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Das ist mehr Chaotik als Weltkrieg ist, sagen wir, so eine militaristische Kampfgeschichte, wie die sich im Zweiten Weltkrieg Hitlerzeit so manifestiert hat, so im Extrem. Es kann auch anders gehen. Und chaotische Zeiten sind genauso unerfreulich, wenn man praktisch nirgendwo mehr Sicherheit hat und damit rechnen muss, man wird überall belogen und man wird hintergangen und man kann im Grunde gar nicht genug aufpassen, dann ist man schon ein Opfer. Dann ist das auch sehr unerfreulich, auch wenn nicht da gleich Atombomben geworfen werden. Und die Gefahr sehe ich viel, viel stärker auf uns zukommen als den Dritten Weltkrieg.
Also an Atombomben glaube ich auch nicht, sondern eher eben, dass sich das Gefüge auflöst. Und das ist ja noch viel gefährlicher als Atombomben, weil man muss noch mal überlegen, wenn es Unruhen gibt, ja, und die vielleicht in der Nähe von Atomkraftwerken sind und das Personal verschwindet, das ist die größere Gefahr, ja. Dass alle diese
Aber das sehen
Kraftwerke
ja dieses Auflösen, ja, Herr Freitag, Sie haben auch dieses Auflösen von Staaten oder auch du, Ursula, angesprochen. Das sehen ja viele als die Rettung, ne? Also ich meine, Europa zum Beispiel, die EU ist ja inzwischen an allem schuld und ich bin jetzt absolut nicht der Meinung, dass die EU alles richtig macht. Sie macht aber auch nicht alles falsch. Und das geht aber dann noch weiter, ne? Es ist auch Staaten fallen auseinander, ne? Da gibt es Regionen in Italien, die wollen sich verselbstständigen und so weiter, ja, oder die Basken und so weiter. Das heißt, aber vieles, oder Brexit, ja, also als klassisches Beispiel jetzt, ja, das wird ja auch als ja, ganz großer Schritt und ganz wichtig von manchen, ja. Also das wird ja sehr stark als die Lösung gesehen.
Das ist aber keine Lösung. Es ist praktisch die Konsequenz eines radikalen Individualismus, jetzt auch auf staatlichem Bereich, übertragen, wenn jeder gegen jeden kämpft, wenn auch Staaten in Konkurrenzkämpfe gehetzt werden, was ja zurzeit im Neoliberalismus der Wahnsinn ist, dass man Konkurrenzkämpfe macht, Deutschland gegen Frankreich, Deutschland gegen England und so weiter, und stolz darauf ist, die Staaten besiegt zu haben im Export und so weiter, dann richtet man solche Länder zugrunde, dann exportiert man Arbeitslosigkeit. Das ist eigentlich ganz logisch und bekannt. Und im internationalen Bereich sollte man nicht auf Gewinn spielen, sondern auf Unentschieden. Das ist die gesunde Lösung. Wenn aber jetzt Europa zerfällt, gut, das wäre nicht wünschenswert aus vielen Gründen. Wir brauchen ein anderes Europa, aber wir brauchen nicht eine Atomisierung von Europa. Nur die Atomisierung geht ja noch viel weiter. Wenn jetzt die einzelnen Nationalstaaten, Polen oder Ungarn oder England und so weiter, für sich bestehen würden, die Gefahr besteht, dass die dann auch weiter zerbröckeln. In England könnten die Schotten ihre eigenen Sachen machen. Der Friede in Irland ist wieder in Gefahr. Die Waliser denken vielleicht an
Belgien ist. Ich habe letztens mit einem Belgier gesprochen. Also die Belgier sind kurz vorm Zerreißen. Belgien, ne? Also das ist ja quasi, ja.
Oder Spanien, nicht? Also ja. Spanien mit Katalonien und so weiter. Also der Spaltbild sitzt überall. Und das ist, meine ich, letztlich die Übertreibung dieser Wassermann-Energie.
Ja,
die
genau,
eigentlich, die ist eine gute Energie, aber wenn sie übertrieben wird, ist sie mörderisch. Dieser Individualismus.
Es ist eine gute Energie, aber sie braucht dazu auch die zweite Energie, nämlich die Fische-Energie.
Ja, als Balance. So ist
genau,
es.
Genau. Verantwortung, das ist genauso, wie man sagt, Individualismus ohne Verantwortungsgefühl führt zur Zerstörung und Materialismus ohne Empathie führt zum Wahnsinn. Also wir brauchen die zweite Energie. Und es liegt aber beim Einzelnen, die zu verwirklichen. Wir können nicht darauf warten, dass irgendwelche Staatenlenker das tun, denn die haben ganz andere die haben was ganz anderes im Sinn. Aber wir als Einzelne sind gefragt. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, aber es ist halt die Frage, ich meine, die Staatenlenker müssen aber auch ihren Teil beitragen, sonst wird das nicht so ganz funktionieren. Also es ist
ja, aber die Staatenlenker sind ja nur an den Plätzen, an denen sie sind, in den Positionen, weil sie eben dieses fiese Spiel mitspielen.
Ja, aber das muss sich dann eben ändern. Das ist jetzt wirklich meine Abschlussfrage. Okay, das heißt, in den nächsten 7 Jahren wird das alles nur noch schlimmer. Dann tritt, Sie haben gesagt, Herr Freitag, Pluto auch in den Wassermann ein.
Ja, ja.
Wann wird es denn dann wieder besser?
Vielleicht, wenn Pluto im Fischezeichen ist. Da haben wir aber noch mindestens 20 Jahre zu warten.
Also in 20 Jahren wird es dann wieder besser vielleicht.
Das könnte sein. Ich weiß, okay. Vielleicht auch erst in 30 oder so. Das ist, Pluto war im Wassermann zum Beispiel zur Zeit der Französischen Revolution. Sehr interessant, nicht? War auch Pluto im Wassermann. Pluto läuft ja 248 Jahre. Man kann ja mal zurückrechnen, wann immer Pluto im Wassermann war. Mhm. Es waren immer ungemütliche Zeiten. Es kann gar nicht anders sein. Rebellische Zeiten, fanatische Zeiten, wo man also...
Aber die französische Revolution hatte ja auch positive Dinge bewirkt.
Ja, natürlich, ne? Aber also. Es waren auch immer 50.000 Tote bei der französischen Revolution.
Ja.
Und die Guillotine hat hart gearbeitet. Also ich möchte nicht zu der Zeit unbedingt gelebt haben. Wir sind Nutznießer. Man kann ja auch sagen, der Zweite Weltkrieg hat einen Nutzen gehabt, die Hitlerzeit. Nicht? Ich bin Spätgeborener. Anschließend, meine Mutter hat gesagt, wir haben den Atem angehalten, als der Krieg vorbei war. Nachdem wir gesehen haben, was da passiert ist. Anschließend waren die Menschen wesentlich rücksichtsvoller, vorsichtiger und hilfsbereiter. Die ganze Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt hat, hat praktisch eine wunderbare Chance bekommen, sich menschlicher zu entwickeln. Das ist inzwischen aber gedreht. Etwa seit den 70er Jahren begann der Neoliberalismus, eine neue Generation. Die Nachkriegszeit und so weiter war beendet und die hat sich inzwischen uranisch, wassermännisch, hat die sich dynamisch gesteigert und ist also diese Rücksichtslosigkeit und das hat es nicht gegeben, nicht? Das weiß ich als Lehrer ja auch, nicht? Heute sind schon Schulkinder in der Grundschule so aggressiv, dass die sich auf dem Boden zertreten sozusagen und der Lehrer steht daneben und die nehmen keine Rücksicht. Sowas ist undenkbar mal gewesen. Mobbing, das hat zu meiner Zeit überhaupt nicht gegeben. Das war Hänselei, nicht? Aber inszenierte Mobbingsgeschichten oder den Lehrer verhauen und dann noch anschließend auf dem Handy filmen und ins Internet stellen. Was sind das für Dinge? Also da hat sich die Sache sehr radikalisiert und das ist eine gefährliche Geschichte. Ob die sich stoppen lässt, bin ich sehr skeptisch. Wahrscheinlich ohne. Das ist so ein gewaltiger Tanker, der da entstanden ist. der neoliberale Kapitalismus. Und die Eliten schwimmen auf dem Tanker, auf der Kommandobrücke und möchten nicht ihre Positionen verlieren. Ist doch auch logisch. Sind die Letzten, die den Tanker wenden werden. Die werden immer so tun, als wäre alles in Ordnung und werden beschwichtigen. Die Anstöße müssten von unten kommen. Aber ob sie ausreichen, ist ja die Frage. Ich vermute, es wird eine Erschütterung geben müssen, damit die Menschen begreifen, dass sie sich verrannt haben. Das ist nicht schön. Und vor allem, es wird auch die Leute treffen, die im Grunde gar nicht diesen Kapitalismus befürworten und gefördert haben, die versucht haben, alternativ zu leben. Sie stecken dann auch im Dilemma.
Naja, wir sind alle im selben Boot. Aber ist das jetzt nicht auch eine negative Affirmation?
Ja, man muss auch ehrlich sein können und sagen, gut, wenn Sie nach dem großen Ganzen fragen, bin ich da sehr pessimistisch. Wenn man sagt, das kann der Einzelne mit seinem Leben machen, kann man das ganz anders sehen und sagen, es gibt da Kleinigkeiten immer, damit muss man zufrieden sein, es gibt Nischen, es gibt Aufgaben vor der Nase, die man gut oder schlecht erledigen kann und das sollte man tun. Das große Ganze habe ich nicht im Griff. Ich kann das zwar besorgt sehen, die Menschen haben ja auch große Sorgen, die spüren das, dass ihnen irgendwie der Boden unter den Füßen nicht mehr sicher ist. Nee. Aber man sollte trotzdem versuchen, sagen wir so, wie Luther gesagt hat, nicht, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, pflanze ich heute noch mein Apfelbäumchen. Ich tue das, was mir möglich ist. Oder eine Schülerin hat mir mal den Satz gesagt, den fand ich auch ganz gut und sagt, ich habe gelernt, es gibt Dinge, für die bin ich verantwortlich, es gibt Dinge, für die sind die anderen verantwortlich und es gibt Dinge, für die ist Gott verantwortlich. Da also praktisch kein Mensch verantwortlich ist, weil das zu groß ist. Das muss man unterscheiden können. Ich kann das tun, was mir möglich ist. Und andere müssen das tun, was ihnen möglich ist. Und dann gibt es Dinge, die kann ich zwar als bedrohlich sehen, aber ich sage, die kann ich nicht aus der Welt schaffen. Ich muss standhalten, auch wenn ich sehe, dass die Welt einem Abgrund entgegengeht und darf nicht verrückt werden. Ist nicht so einfach.
Ja.
Naja, die schwierigen Zeiten, in denen sind wir schon. Die meisten oder ganz viele merken es nicht, sie ahnen es nur. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um?
Gute Frage, ne?
Gute Frage. Am besten wirklich, das ist immer mein Credo, ja, so liebevoll und vertrauensvoll zu bleiben wie möglich, ohne dabei blind zu vertrauen oder, wie soll ich sagen, gutgläubig in die Falle zu laufen.
Grenzenlose Toleranz ist die Tugend einer untergehenden Zivilisation, schreibt da jemand im Chat.
Ja, da hat er recht, wenn er an die Flüchtlingskrise denkt und so weiter. Das ist ein schwieriges Problem. Logisch ein bisschen analysieren kann, warum sind wir in dieser Weise so wahnsinnig tolerant? Nicht, das hängt auch damit zusammen, dass die Deutschen untergründig ein starkes Schuldbewusstsein haben von der Hitlerzeit her und möchten sich jetzt irgendwie als die Gutmenschen profilieren. Irgendwie steckt das dahinter. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass das eine gute Situation schafft. Man kann also auch mit guten Absichten in der Politik großen Unsinn anrichten. So genauso wie aus schlechten Dingen Gutes entstehen kann. Es ist naiv zu meinen, wenn ich es gut meine und gut tue, dann entsteht am Ende auch was Gutes. Da muss man auch seine Vernunft einsetzen und sagen, vorsichtig, bedenke einmal, wie die Dinge sich entwickeln können. Man kann nicht einfach so naiv sein. Und der Betreffende, der das geschrieben hat, hat da nicht Unrecht.
Ja, ich meine, es wird keiner bestreiten, dass man Menschen, die in ihrer Heimat vom Krieg bedroht sind, dass man denen helfen muss und dass man denen Asyl gewähren muss. Aber dass man da also jetzt ganze Völkerwanderung vom Zaun bricht, ist halt die andere Seite der Medaille, die dann auch wieder Probleme schafft und dann den Krieg halt weiterträgt. Ne? Also ich nehme an, so ist das von Ihrer Seite gemeint, oder?
Ja, genau so sehe ich das. Und so, also das, was die Frau Merkel da gemacht hat, war Wahnsinn. Das ist
Staatsmensch. Es war nicht wirklich sehr gut. Ich meine, jetzt, ich möchte dieses Fass jetzt nicht öffnen, ehrlich gesagt. Aber natürlich war das schlecht organisiert. Ne? Also wenn man die ganzen Leute daherbringen hätte wollen, dann hätte man sie nicht quasi daher schwimmen lassen sollen, sondern dann hätte man einfach Flugzeuge organisieren, die einfach geordnet herbringen. Ne? Das ist jetzt meine Meinung.
Gut, man hätte viel früher etwas tun müssen. Zum Beispiel hätte man die entsprechenden Lager in der Nähe von Syrien, hätte man richtig unterstützen müssen. Das hätte ja sehr viel gebracht.
Nein, man hätte überhaupt, glaube ich, die Länder dort unterstützen müssen und nicht einfach quasi da Regime Change im blind wütenden Regime-Change. Ich meine, Libyen ist da ein wunderbares Beispiel, ja. Aber der Irak natürlich auch. Und in Syrien versucht man seit 5 Jahren. Wir sehen das Ergebnis. Ich glaube, da muss man schon viel früher ansetzen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Riesenfass, das machen wir nicht mehr auf. Aber diese ganzen Entwicklungen passen ja leider zu diesen Dingen.
Bedrohlichen Szenario, nicht?
Die ihr da angesprochen habt, das heißt bis 2024, da geht es dann los und vor 2037 oder was oder 40
kommt vielleicht nicht zur Ruhe,
nicht zur Ruhe, das puh. Na, schauen wir mal. Wollen wir mal unseren Optimismus nicht verlieren, und wir haben es ja selbst in der Hand, das haben wir heute ja auch gesagt. Und deshalb
wir brauchen uns davor nicht so schrecklich fürchten, denke ich. Es ist auch für jeden eine Aufforderung. Für jeden Einzelnen. Eine Aufforderung, wie gehe ich so intelligent, liebevoll und förderlich mit der ganzen Situation um? Persönlich.
Ja, so denke ich auch.
Ja, ja, ich glaube, das können wir uns total überlegen. Das ist ein schönes Schlusswort. Gibt es noch ein weiteres Schlusswort, das jemand von euch beiden anfügen möchte? Herr Freitag, vielleicht fangen wir bei Ihnen jetzt an.
Naja gut, wir haben über die konkrete psychologische Astrologie nicht so stark gesprochen. Ich würde sagen, wichtig ist für die psychologischen Astrologen, dass sie ein Stück rationaler ihre Astrologie durchdringen. Mein Eindruck ist, es wird zu intuitiv astrologisch beraten. Man kann da handwerklich mehr lernen und präziser werden. Und das ist so das, was ich mir als Aufgabe gestellt habe, und bringe da entsprechende Anregungen rein. Man kann viel mehr in der astrologischen Beratung erlernen. Man muss nicht in die Intuition so schnell springen. Es bleibt genug übrig für die Intuition, die brauchen wir auch. Aber es fehlt mir an handwerklicher Genauigkeit. Und das wäre wünschenswert, wenn sich das in der psychologischen Astrologie immer mehr durchsetzt. Also eine jungfraumäßige Präzision in der Beratung. Das wünschte ich mir.
Also man schaut sich an, wie sieht jetzt diese Konstellation für den Menschen aus, aber dann analysiert man das, und in der Beratung geht man dann ganz stark in die Psychologie, oder viel stärker, als
ja,
das bis jetzt passiert.
Das also würden Sie sich wünschen. Handwerkliches Können, was gelernt werden muss. Also ganz präzise handwerkliche Sachen. Die Einstellung der Astrologen ist ja in Ordnung. Und das Empfinden, ich glaube auch, dass die Beratungen gut laufen, weil man mit Intuition eine ganze Menge ersetzen kann, was man an Präzision noch nicht weiß. Man spürt es eben. Und gerade Frauen, die da beraten, sind ja überwiegend Frauen, haben ja eine hohe Intuition dann oft. Das ist alles in Ordnung. Aber ich meine, es kann genauer werden. Statt alle möglichen Astrologien da irgendwie zu erfinden, chinesische, indische und was weiß ich, ist ja alles möglich, und Astrologie mit Feng Shui und Astrologie mit noch was anderem, da würde ich sagen, die Grundlagen sollten genauer hinterfragt werden, da ist eine Menge unklar, unstimmig, und das würde also auch dem Ansehen der Astrologie gut tun, weil man dann wirklich auch genauer belegen kann, dass sie funktioniert. Denn bisher ist das nie richtig irgendwie belegt worden.
Ja, anekdotisch, so wie ich es heute am Anfang erzählt habe, dass ich überrascht war, wie genau das dann doch mich beschrieben hat. Ne? So ist es.
Ja, und wenn man dann aber Untersuchungen macht, hat es sich immer wieder herausgestellt, dass es irgendwie 50-50 ist, gibt also viele Treffer, gibt auch viele Danebenschüsse. Und am Ende steht die Astrologie beschämt da und sagt, naja, es ist so, als hätten wir sie nicht benutzt. Das kann sein, kann nicht sein. Da meine ich, kann sie sich wirklich verbessern, aber dann muss sie auch, sagen wir mal, ehrlich genug sein und sagen, wir haben unsere Grundlagen noch nicht richtig im Griff. Wir haben die Planetenzahl nicht im Griff, wir haben die Bedeutung der Tierkreisenergien nicht richtig im Griff, wir haben das Häusersystem nicht richtig im Griff. Also es ist eine merkwürdige Wissenschaft, wo alle, die sie betreiben, wirklich erfahren, dass sie funktioniert irgendwie, und richtig präzise kann man es trotzdem nicht richtig greifen. Und da kann man, meine ich, einiges tun. Vor allem auch wird die Verbindung zu den Psychologien dann besser, wenn man sagt, dass diese Energien im Horoskop, die können andocken, können die Rollen konstruieren. Es wird eine viel engere Verzahnung von Astrologie und Psychologie möglich und ein besseres Gespräch mit dieser anderen Fachdisziplin. Und die Astrologen würden dann auch ernster genommen werden. Und das, meine ich, ist möglich. Aber es wird bisher meiner Ansicht nicht genügend getan. Die Grundlagen lässt man schleifen und setzt da oben irgendwelche zusätzlichen Möglichkeiten drauf oder irgendwelche zusätzlichen Interpretationsfaktoren. Und die Grundlagen sind nicht gut genug.
Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Dieser Schüler von Ihnen, der uns ja auch dann zusammengebracht hat, der sich dieses sogenannte Entführungsphänomen mit der Astrologie anschaut, der sich also anschaut, Menschen, die da solche Erlebnisse hatten, wie überschneiden sich da ihre Horoskope? Kann man da irgendwas herauslesen? Wie finden Sie diesen Ansatz? Haben Sie sich damit überhaupt näher beschäftigt
Habe
oder?
ich noch nicht. Also
Aha,
ich
okay.
persönlich bin skeptisch, habe ich ihm das auch gesagt. Ich
Okay.
habe also auch Horoskope für ihn dann angefertigt, mit denen er da Überlegungen anstellen kann und sagt, das ist Ihre Forschung, tun Sie das. Und solange Sie da nicht das Programm haben, was da gut genug ist, ich mache Ihnen da auch die Horoskope dafür. Und dann können Sie drüber nachdenken. Ich persönlich glaube, es lässt sich nicht zeigen. Aber das lasse ich offen. Es ist auch nicht mein Forschungsinteresse, nicht? Es ist ein bisschen ein großes Randgebiet. Das ist mehr, sagen wir mal, so ein esoterisches Kenntnisinteresse, was mir nicht praktisch hilft, nicht? Ich möchte Menschen helfen, die wirklich in Lebenskrisen sind, in Partnerschaftsproblemen stecken. Da habe ich genug mit zu tun und das zu klären. Alles andere, dafür habe ich gar keine Zeit.
Verstehe ich, ja. Es ist also eine Riesenuntiefe, in der er sich da begibt. Also ein
Ja, es ist.
Riesenthema. Also, ja. Aber ich finde den Ansatz, ich finde es schon irgendwie interessant. Und
Ja, er soll es ja machen.
er hatte da erste Erfolge, was er mal geschrieben hat. Aber ja, vielleicht hört man da ja noch mehr drüber.
Ja,
Ursula.
nichts dagegen.
Ja, na, auf jeden Fall spannend. Ursula, was möchtest du noch am Ende den Leuten mitgeben? Oder
Ja,
hast
was
du auch
mir das
schon alles
alle.
gesagt? Oder ich weiß es nicht.
Ich will nur ganz kurz sagen, was das Allerwichtigste ist, ja, auch bei der Astrologie, ist, dass der einzelne Mensch gestärkt wird. Dass der einzelne Mensch erkennt, ich bin mächtiger, als ich denke, ich bin souveräner, als ich je vermutet hätte, und die Astrologie kann mir erklären, warum es da und dort nicht klappt. Und in welchen Zeiten was klappen kann.
Ja,
Als
das
Lebensmittel.
ist ja schon was, ne? Also, das glaube ich für entscheidungsschwache Menschen zum Beispiel eine super Hilfe, ne?
Ja.
Ja. Gut, ja, ich danke euch beiden, Herr Freitag, Ursula. Es war, finde ich, sehr spannend. Es war auch sehr spannend, eure beiden Zugänge, die sich dann doch in sehr vielen Bereichen dann überschneiden. Das habe ich auch sehr schön gefunden, dass ihr euch da sehr schön trefft. Und dass das auch nicht irgendwie jetzt eine Konkurrenz ist, sondern dass das eigentlich sehr schön harmoniert, also Yin-Yang. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Ja, vielleicht sprechen wir wieder mal, würde mich freuen. Und ja, nachdem Ursula ja auch die Moderatorin des Crop FM der Crop FM Gruppe auf Facebook ist, ich werde die Sendung da jetzt wieder posten, so wie immer. Und damit ich das auch einmal gesagt habe, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann könnt ihr sie ja sehr gerne liken. Also ich freue mich natürlich schon, wenn sie jemand liked.
Ich like die alle 2 Wochen und
Ja,
veröffentliche
danke.
sie auch
Danke.
auf meinem
Danke.
eigenen
Ja, man kann
Channel.
es ja auch weiter sharen und so. Also, weil Facebook ist ja ein super Instrumentarium. Also, natürlich, das ist schon schön und natürlich kommen da dann neue Leute dazu. Also, vielleicht ist ein bisschen doch schon der Aufruf von mir. Ja, man kann das ja verwenden und die Gruppe ist auch verlinkt jetzt vom Ankündertext aus. Also, falls man die da jetzt irgendwie nicht suchen möchte. Sie ist verlinkt und da kommt man dann direkt hin. Also, noch einmal. Danke an euch beiden und ja, würde mich durchaus freuen, dieses Gespräch in Zukunft einmal fortzusetzen.
Sehr
Ja, ich
gern.
bedanke mich auch, Herr Alubaidi, für die Einladung. War für mich auch eine interessante Erfahrung. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht im Radio. Und vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal. Wäre
Ja,
mir auch recht.
würde mich freuen. Okay, dann schönen Abend noch an euch beide.
Ja, danke schön. Schönen
Deutschland und
Abend noch.
Wien, ne? Deutschland und Österreich. Okay.
Aha.
Okay.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM findet am 12. Mai 2017 statt. Und wie schon in den News angekündigt, sind Bernhard Reicher und Rudolf Stark die Gäste dieser Sendung am 12. Mai. Und es geht um Mysterien, Mindfuck und Magie und ganz allgemein die Geheimnisse der Fantastik und Magie. Dazu gibt es aber auch noch einen Überraschungsgast und der hat es auch wirklich in sich und der hat in den letzten Jahren mit einer Überraschungsgast, das ist voraufgezeichnet. Wir werden dann ein paar Auszüge aus diesem Interview, das Bernhard und Rudolf mit ihm gemacht haben, spielen. Und der Mann hat also in den letzten Jahren einige wirklich bahnbrechende Publikationen veröffentlicht und gerade jetzt wieder und schreibt gerade an der nächsten. Also die haben also wirklich aufhorchen lassen und sind sehr inspirierend. Und auch dieses Projekt von Bernhard und Rudolf, es ist jetzt in den News noch verlinkt. Also hier auch der Aufruf, schaut euch das doch mal an. Die beiden besprechen da ihre eigenen Erfahrungen, werden aber auch Gäste einladen. Finde ich sehr interessant. Ein Videoformat. Und der Mann, der dann der Überraschungsgast oder Gast in dem Sinn, kein Live-Gast eben, aber der war da sicher auch sehr inspirierend für all diese Aktivitäten, die da jetzt folgen. Und er inspiriert auch mich, muss ich sagen. Also neue Denkrichtungen auch, nicht ganz so neu, aber neue aufgefrischte Denkrichtungen auch. Auch was jetzt dieses ganze UFO-Thema etc. anbelangt und die jetzt zuletzt angesprochenen Entführungen und so. Also eine längst fällige, Erweiterung des Suchgebiets. Ja, ich freue mich sehr. Zu hören ist das Ganze, wie gesagt, am 12. Mai 2017. Bis dorthin wünsche ich allen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und macht es gut.
Silver dollar makes me swallow, makes me weak. I can't speak, therefore I say long ago. Makes me weak, I can't speak.